Radio OKJ.
Radio OKJ.
So klingt Jena.
So klingt Jena.
So klingt Jena. Täglich von 8 bis Mitternacht.
So klingt Jena.
UKW 103.4, Kabel 107.9.
Oder im Stream auf radio-okj.de.
So klingt Jena.
So klingt Jena.
Ja, herzlich willkommen. Wieder ein Monat ist vorbei und schon ist der Datenkanal wieder auf Sendung. Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Wir sind wieder auf Sendung. Wir, das sind der Jens Kubizil und neben mir sitzt...
Ich bin der Jörg Sommer. Hallo zusammen.
Genau, hallo. Ja, ich hoffe, ihr hört uns da draußen alle. Wir hören uns gerade nicht. Also das ist eine etwas irritierende Erfahrung. Aber wir sehen zumindest die Ausschläge in Pegeln und das spricht erstmal dafür, dass das alles gut funktioniert. Hm. Genau.
Wir versuchen uns einfach jetzt mal daran zu orientieren und weniger an der direkten Rückkopplung. Vielleicht finden wir auch zwischendurch noch den passenden Knopf.
Ja, ja. Also genau. Aber an den Reglern kann man hier viel rumdrehen. Und
wir könnten eigentlich mal irgendwo auf die Webseite auch mit dem Bild dieses lustigen Puls packen. Mhm. Ja, genau. Ich habe noch eine lustige Ankündigung oder Ankündigung weniger, sondern eher eine Meldung mitgebracht. Und zwar ist was echt Überraschendes, Erstaunliches, Unerwartetes letztes Wochenende passiert. Und zwar auf dem CDU-Parteitag wurde die Digitalisierungsstrategie der CDU verabschiedet. Und siehe da, es findet sich ein Abschnitt zur Open Source darin. Die CDU möchte also für die Zukunft oder im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie, dass alle mit öffentlichen Geldern von dem staatlichen Unternehmen und Tochterunternehmen, also es steht auch echt dieses Wort Tochterunternehmen drin, dass all dieser Code, der im Rahmen dessen geschaffen wurde, als Open Source bereitgestellt wird. Es wird dann auch begründet eben mit dem Dienst am Bürger und der Bürger solle eben einen Nutzen davon haben. Also insgesamt etwas, was mich völlig vom Hocker gerissen hat und was ich eben im Rahmen der CDU überhaupt nicht erwartet hatte. Das Ganze hängt mit diesem Projekt zusammen, was wir auch schon mal vor einiger Zeit vorgestellt hatten, dieses Public Money, Public Code, was unter publiccode.eu zu finden ist. Ein Projekt, das von der Free Software Foundation Europe initiiert wurde, was von der Free Software Foundation vorangetrieben wird. Und genau eben diese These vorangebracht hat, dass Quellcode, der mit öffentlichen Geldern finanziert wurde, der von Behörden beauftragt wurde, von auch, ich hoffe, eben in diese Richtung auch zum Beispiel Krankenkassen, also so in diese Digitalisierungsstrategie von Jens Spahn, was aktuell für die Gesundheitssysteme angedacht ist, dass all solcher Code, der auch ganz viel einfach entsteht, also für Gesundheits-App, für Bürgerplattform, für also you name it, all solche Dinge, dass die auch frei verfügbar sind oder dass mindestens auch freie Schnittstellen, also es steht auch wirklich das Wort frei zugängige API drin.
Wahnsinn. Ja. Ich bin überrascht und eigentlich sprachlos. Sprachlos insbesondere, weil ich gerade versuche, den Abschnitt hier auch zu finden, aber...
Such einfach mal STRG F und Open Source.
Aber das hätte ich jetzt sozusagen gar nicht.
Genau, ach so, erwartet. Und übrigens auch zu Open Data und sowas. Nee, such mal noch weiter.
Das ist das Einzige.
Was war denn dann das Schlagwort? Open.
Also sozusagen, also das Dokument.
Ah ja, genau, sie bezeichnen es nämlich dann als OpenX, also umfassen darunter eben Open Data, Open Access, Open Source zusammen, genau.
Ach ja.
Genau.
Also da steht so schön drin, ich versuche es mal vorzulesen und während des Lesens versuche ich dabei zu denken. Oh. Mal gucken, ob mir das gelingt. Also sozusagen in diesem Papier, das werden wir dann auch noch mit verlinken, auf der Seite 10, gibt es eine Überschrift, die heißt Offenheit als Standard. Und darin wird formuliert, die offenen und gemeinsam entwickelten Standards des Internets und die offenen Schnittstellen sind die Prinzipien, die wir für die Digitalisierung Deutschlands heranziehen. Das ist jetzt erstmal so mal ein wenig überraschender Satz.
Ja. Also das, Digitalisierungsstrategie.
Ja, genau. Nur durch Offenheit entsteht Wettbewerb. Nur durch Offenheit können neue Akteure im Wettbewerb die Platzhirsche herausfordern. Deshalb gilt künftig für alle öffentlichen Digitalisierungsprojekte, also sozusagen die Einschränkung sind die öffentlichen erstmal, die Auftragsvergabe und Förderung sind an die Einhaltung der Prinzipien Open Source und offene Standards gebunden. Das müsste man halt, also was mich hier frage bei dem Satz ist, was heißt das Prinzip auf Open Source? Weil das müsste man jetzt irgendwie nochmal kurz schauen, wie die CDU das da versteht. Durch öffentliche Mittel finanzierte Software soll allen Bürgern dienen. Zusätzlich sollen freie und offene APIs den Zugang für unabhängige Entwickler erleichtern. Deutschland stellt staatlich erhobene Daten ebenso wie die seiner Behörden und Tochterunternehmen als Open Data über einen kostenlosen Service zur Verfügung. Hierbei ist stets auf den Schutz der persönlichen Daten der Bürger zu achten. Und dann ist eben das Prinzip, wird als OpenX bezeichnet. Also ich meine, ich bin halt bei solchen Sachen immer ein bisschen
vorsichtig
ja. Weil also am Ende, also wenn man jetzt annimmt, das wird irgendwie dann später auch herangezogen, ist halt sozusagen, es ist die Formulierung halt extrem wichtig. Also zum einen muss man mal sagen, dass das weder das Wort Open-Source noch Open Source irgendwie zentral in dem Dokument auftaucht. Also Open Source ist genau in der gerade einen zitierten Stelle zu finden, also Open-Source. Und Open Source, glaube ich, war gar nicht zu finden, auch doch einmal als Open Source Entwickler. Und das war's. Also sozusagen, da müsste man jetzt sozusagen zunächst hier aus meiner Sicht so beim kritischen Lesen die Frage stellen, was heißt denn jetzt das Prinzip von Open Source? Also Open Source ist sozusagen ja in der Microsoft-Idee, ich stelle meinen Quellcode zur Verfügung. Aber da liegt ein mein Recht drauf, das darf nie angefasst werden, du darfst es angucken. Also sozusagen, es ist read-only und mehr, bitte nicht. Und wenn du versuchst, irgendwas zu verändern, dann haue ich dir auf die Finger. Sozusagen, genau. Das ist ja sozusagen mein Verständnis genau. Sozusagen also von einer Mindestanforderung von Open Source. Also ist quasi, es gibt ein Leserecht auf den Code und das war's. Und eventuell, sozusagen beim Microsoft-Falle, gibt es ein NDA obendrauf. Das heißt, also du kannst den Code lesen, aber hast bitte schön den Mund zu halten. Das ist Open Source.
Ah, okay. Also mit diesem NDA, da würde ich dann auch nicht mehr Open Source dazu sagen. Aber
ich glaube schon, dass man das in diversen Wirtschaftsszenarien schon so versteht. Also sozusagen dieser Open Source Gedanke ist eben schon also weit weg von dem, was wir als Open Source verstehen, beziehungsweise was ich jetzt sozusagen als Open Source freie Software verstehen würde.
Denn eben dieses, dass man den Code unter NDA einsehen kann, also dass man dafür unterschreibt, eben nicht darüber zu sprechen, das ist, glaube ich, schon länger gang und gäbe, also 20 Jahre oder sowas.
Ja.
Deswegen ist das kein neues Prinzip. Mhm. Und diese Open-Source-Geschichte wurde ja schon oder müsste einen Neuheitswert hier mitbringen.
Man könnte jetzt immer so sagen, wir lesen gerade sozusagen in den Papieren der CDU und ich weiß nicht, ob die CDU den Anspruch für sich hat, irgendeinen Neuheitswert mitzubringen oder abzuschließen. Das weiß ich, also wie gesagt, das sind jetzt auch eher sozusagen Gedanken, die ich mir jetzt gerade so beim Lesen gemacht habe, aber ich bin da halt immer sozusagen ein bisschen kritisch, also wäre da bei verschiedenen Parteien sehr kritisch, was das betrifft. Und also insbesondere auch hier. Und also hier steht jetzt erstmal nur was von der Einhaltung des Prinzips Open Source, aber von dem Begriff, der in dem Papier nicht weiter definiert ist. Also sagen, es gibt, also jetzt beim Durchsuchen gab es zwei Fundstellen, einmal genau. Gerade zitierte Stelle und einmal die Fundstelle Open Source Entwickler.
Also kannst du so mal gucken, was das Prinzip der offenen Standards für Sie darstellt. Letztendlich, das ist ein Parteitagsbeschluss, das ist ja noch nicht mal in irgendeiner Form in der Regierung diskutiert worden, ja, geschweige denn irgendein Gesetz oder sowas. Also wir sind meilenweit von der Praxis entfernt, aber ich finde gerade den Sprung, also dieses Wort Open Source im Rahmen von CDU-Parteitagsbeschlüssen zu lesen, hat mich auch schon sehr überrascht.
Also ich finde es auch erstmal überraschend. Viel überraschender hätte ich den Begriff freie Software gefunden, und das wäre etwas, wo ich glaube, das wird man also in den nächsten 20 Jahren in so einem CDU-Papier eher nicht finden. Oder der Begriff wird geeignet
definiert. Umdefiniert, ja, ja.
Aber sozusagen auch der, also der Begriff freie Software ist ja schon eher, also schon ein bisschen anders besetzt. Also insofern, Open Source halte ich es auch für, ich sag mal, eher unkritisch in der Beziehung, weil Open Source, also wie gesagt, der Microsoft-Ansatz, also Microsoft ist meiner Erinnerung nach ja auch mal mit hingegangen und gesagt, ja, Microsoft ist jetzt Open Source. Und Open Source hieß, du kannst den Quellcode lesen, aber musst eben ein NDA unterschreiben, dass du bitte nicht drüber redest. Und das war,
aber der war ja auch nicht für alle Leute zugänglich.
Also nee, ich als das NDA unterschreiben.
Nee, ich als Privatanwender konnte ja auch nicht so ein NDA eingehen.
Na gut, das ist noch außerdem das Weitere. Also, aber wenn ich mich richtig erinnere, und lasse ich mich auch gerne korrigieren, war das so zunächst das Grundverständnis im Microsoft'schen Sinne von Open Source. Und deswegen hat dann ja Stallman immer so drauf beharrt und hat gesagt, wir wollen kein Open Source, sondern wir wollen freie Software. Und mit freier Software kommen eben die vier Freiheiten zwingend mit dazu. Und Open Source ist halt ein Business-Begriff, den irgendjemand mal eingeführt hat, der aber sozusagen also keine Rolle spielt für uns. Ist zumindest also, zu meiner Erinnerung, aber wie gesagt, ich bin da jetzt halbwegs unvorbereitet hier in die Diskussion eingestiegen, deswegen kann meine Erinnerung durchaus beliebig abweichen. Ich versuche gerade mal
über die
Wikipedia, die genau allwissende Müllhalde, da zu gucken. Okay. Und also hier das, also sagen die Quellen, also das, was Wikipedia hier sagt, ist sogar noch ein bisschen älter. Also die sehen halt sozusagen die den Beginn von Open Source quasi schon in den 60er und 70er Jahren. Dann später freie Software in den 80er Jahren. Und machen so ein bisschen eine Referenz auf den Netscape Navigator, der jetzt so als Mozilla Firefox quasi von vielen verwendet wird. Und hier steht auch so, der Marketingbegriff für freie Software, der Begriff von Open Source wurde flächendeckend im Marketing genutzt und war auch der Namensgeber für die Open Source Initiative, wurden Open Source Lizenzen geschaffen, tralala. Es steht jetzt nichts weiter da. Also, dann, vielleicht ist meine Erinnerung auch falsch in der Richtung oder hier fehlt ein bisschen was.
Aber das kann ich auch bestätigen, dass Open Source von unterschiedlichen Akteuren für ihre Zwecke geeignet interpretiert wurde. Dass eben schon alleine eben das Öffnen von Quelltext nur durch eine vertragliche Bindung von denen als Open Source angesehen wurde. Da kann man im Prinzip nur sehen, was daraus wird. Ich selbst habe die Nachricht halt über die FSFE bekommen, über den Newsletter und habe daher auch weiß ich nicht, wie stark die dafür lobbyiert haben, ob die eventuell auch gezielt derartige Begriffe dort eingestreut haben oder ob das etwas ist, was aus den Tiefen der CDU hochgekommen ist. Also wenn die FSFE den Begriff Open Source dort eingetragen hat, dann sehe ich den schon als positiver in unserem Sinne besetzt. Wenn es natürlich eben in Open Source von Autokonzern XY oder sowas ist, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so wirklich wahnsinnig offen. Letztendlich, es ist eben ein Parteitagsbeschluss, es ist noch nicht mal irgendwie dann richtig in eine Parteipolitik oder sowas übergegangen. Ich kenne mich mit diesen politischen Szenarien oder Regularien auch nicht wirklich aus, wie sich sowas verhält. Denn Parteitagsbeschluss ist ja, glaube ich, auch einfach nur eine wahnsinnige Vorstufe.
Genau, also wir sollten uns vielleicht erstmal freuen, dass das da drin steht, glaube ich. Aber also auch wenn man den Satz hier nochmal liest, dass die Auftragsvergabe und Förderung sind an die Einhaltung der Prinzipien Open Source und offene Standards gebunden. Es ist also schon eigentlich noch weit vor der Diskussion, was versteht die CDU als Open Source? Ist die Frage, was ist denn das Prinzip Open Source? Ist das Prinzip, wir wollen immer Open Source einsetzen? Weißt du, was sozusagen eine sehr weiche Formulierung wäre? Oder wir müssen Open Source einsetzen?
Ich hätte.
Also, das wäre es jetzt, oder also nicht einsetzen, sondern fördern. Es geht ja um Auftragsvergabe und fördern. Also, wir fördern ausschließlich Projekte, die Open Source machen. Oder wir streben an, Open-Source-Projekte zu fördern, könnte auch ein Prinzip sein.
Nee, das glaube ich nicht.
Oder wir sind bemüht, Open-Source-Projekte zu fördern. Also wie gesagt, also man kann jetzt sozusagen bei dem Prinzip, dass schon das alleine verschieden gestaffelt ausformulieren und dann sagen, okay, auch wenn ich jetzt sage, ich bin bemüht, Open-Source-Projekte zu fördern und nur Aufträge da zu vergeben, kann es in der Konsequenz sein, dass ich keinen einzigen Open-Source Auftrag am Ende vergebe und fördere, weil ich mich zwar bemüht habe, aber leider waren die kommerziellen Anbieter immer viel besser und haben meinen Anspruch schon immer besser genügt. Und das, also wie gesagt,
ich weiß das.
Ich denke, sozusagen einen Schritt vorher müsste man sich sozusagen erstmal angucken, was heißt denn das Prinzip Open Source und offene Standards, ehe man dann sich sozusagen über Open Source dann nochmal speziell Gedanken macht.
Also wenn man diese Sätze so auseinanderpflückt, dann würde ich eben sagen, es steht drin, deshalb gilt künftig für alle Digitalisierungsprojekte.
Genau.
Also man hat das schon eingeschränkt. Man redet nur über Digitalisierungsprojekte und nicht über reguläre Projekte.
Ja, stimmt, das ist ja auch nochmal eine Einschränkung. Also
und so ein Kram.
Das sieht, also am Ende bleibt irgendwie sehr wenig übrig, eventuell. Also am Ende ist es wirklich sozusagen ja der Wille, der dahinter steckt. Also wenn man diesen Ansatz jetzt entsprechend wirklich verfolgt und sagt, für öffentliche Digitalisierungsprojekte und Digitalisierung ist ja quasi jetzt überall, alle machen Digitalisierung. Dann fühle ich mich an das Prinzip auch gebunden und sozusagen mein Prinzip als Vergeber heißt jetzt, ich fördere ausschließlich Open-Source-Projekte. Dann wäre es sozusagen, dass du in unserer Vorstellung das Optimum, beziehungsweise ich würde vielleicht noch weitergehen, sage ich fördere ausschließlich frei und Open-Source-Software-Projekte. Und dann wäre das sozusagen für uns das, was wir sozusagen mit der Meldung verbunden haben, glaube ich. Oder das, was ich auch mit der Meldung verbinden würde, dass man eben quasi jetzt auf die Schiene springt. Aber sozusagen die Formulierung des Satzes ist aus meiner Sicht so offen, dass ich auch sagen kann, okay,
sie ist offen.
Ich schreibe in meine Ausschreibung mit rein, Open-Source-Software ist sozusagen wir fühlen uns an das Prinzip Open-Source gebunden. Aber dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich jetzt hier nur kommerzielle Hersteller bewerben. Das wäre jetzt Fall Nummer eins. Dann ist es sozusagen einfach zu argumentieren und zu sagen, okay, es haben sich keine Open-Source-Leute gefunden, Pech gehabt. Oder ich konstruiere eine Ausschreibung so, dass da sich nur bestimmte kommerzielle Hersteller überhaupt die Anforderungen erfüllen, dass Open-Source-Hersteller wegfallen. Dann habe ich sozusagen mich bemüht, Open-Source mit einzubinden, aber leider haben die Qualitätsansprüche nicht erfüllt und deswegen mussten wir zu unserem großen Bedauern
diesem
Prinzip abrücken. Also ich denke, dass das sozusagen, das ist hinreichend weich formuliert, dass man in vielerlei Richtungen hier laufen kann. Und ich meine, was man, glaube ich, sozusagen jetzt als freie Software-Lobbyist tun sollte, also auch du und mich würde ich da durchaus als Lobbyisten verstehen, auch wenn wir jetzt nie mit einem dicken Mercedes abgeholt werden und von Richard Stallman persönlich im Bundestag chauffiert werden oder was auch immer. Also, dass wir einfach auch sozusagen mit CDU-Politikerinnen und Politikern reden und denen sozusagen auch mit Hinweis auf den Beschluss mal klar machen, was ist denn freie Software und was ist das Gute daran und also auch vielleicht da sozusagen den Leuten diese Idee von freier Software einpflanzen, dass da auch sozusagen hier so ein zartes Pflänzchen aufgeht, was dann irgendwann später gepflückt wird.
Wir haben ja noch kein Thema für die Dezember-Sendung.
Okay, dann werden wir jetzt alle CDU-Politikerinnen und Politiker Thürings einladen und ein freies Software-Gespräch führen.
Ja, nicht alle, oder also der Lust hat. Das wäre eine interessante Sache.
Genau.
Also insofern.
Wir machen ein freies Software-Interview mit allen CDU.
Ich weiß nicht, wer hier gerade eben der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Jena ist. wer da für die CDU angetreten ist. Und da hätte ich jetzt auch, das wäre eigentlich eine coole Idee. Also könnt ihr uns jetzt auch direkt irgendwie das Feedback mit über den Chat geben, ob das nicht auch, ob es aus eurer Sicht eine interessante Diskussion werden könnte, ob, wenn wir versuchen, einfach mal einen CDU-Abgeordneten oder ich sag jetzt mal auch einen Vertreter der CDU, es muss ja in dem Sinne kein Bundestagsabgeordneter sein, es wäre für uns ja auch völlig ausreichend, wenn der, krass, Jens hat gerade hier so die, mit der Tastatur, also sie rumgedreht und auf den Oberschenkeln liegen gehabt und hat es geschafft, dadurch einfach Steuerung alt entfernen zu drücken.
Okay, ich versuchte nur, ich habe die Tastatur quasi halb zerstört und versuchte sie zu reparieren, aber jetzt verschiebe ich auch später.
Gut.
Genau, also es ist auf alle Fälle so, dass bei uns hier in Jena der Johannes Selle,
ach ja,
der Abgeordnete unserer Wahl ist, also der ist, vertritt die CDU, also quasi Jena im Bundestag. Ich muss sagen, zu ihm hatte ich jetzt noch keinen persönlichen Kontakt, deswegen kann ich auch nicht einschätzen, was sozusagen seine Meinung und,
Also die Frage ist ja auch immer, ob derjenige wirklich dafür geeignet ist, zu diesem Thema sich zu äußern. Am Ende werden, also gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass die es ablehnen, ein Gespräch, so ein Interview mit uns zu führen, wenn derjenige sich gar nicht in dieser Thematik sicher fühlt.
Ja, es ist ja auch generell so, dass was man immer wieder mitkriegt, dass die Abgeordneten, also wenn sie jetzt sagen, gutwillig wären und sagen, na, wenn wir uns ein Interview führen würden, also es ist ja eine Sendung, die 2 Stunden geht. Und sagen wir, 2,5 Stunden müssen sie ungefähr wahrscheinlich einrechnen. Und das ist durchaus ein Zeitbudget, was sehr substanziell auch für die entsprechenden Abgeordneten dann mit ist. Also auch von der Seite her, denke ich, ist unklar, ob das überhaupt leistbar ist. Und gerade jetzt sozusagen in der Weihnachtszeit würde ich auch erwarten, dass wir da nicht die Einzigen sind, die anfragen, sondern das ist ja üblicherweise so, dass es Tausende von Anfragen gibt und mal auf der Weihnachtsfeier hier und Weihnachtsfeier da und so weiter da. Also vielleicht können wir uns das auch für später mal mit vornehmen.
Beziehungsweise ich sehe das ganz optimistisch, also der 6. Dezember kommt noch, der Wunschzettel kann auch ausgefüllt werden und da kommt das einfach mit drauf.
Genau.
Soll sich der Weihnachtsmann mal drum kümmern, wie richtig, das was wird.
Was ich scrolle gerade so ein bisschen auch durch die Abgeordneten des Thüringer, also neu gewählten Thüringer Landtages mit durch. Und eine Person, die mir da hier so ein bisschen ins Blickfeld ist, der steht hier sozusagen noch als Dr. Mario Vogt drin. Das ist aber mittlerweile Professor Dr. Mario Vogt. Und also der ist zumindestens relativ IT-affin, so was ich sozusagen von der Ferne mitkriege und könnte durchaus hier auch ein paar interessante Einblicke mit bringen bei dem Thema. Also das, denke ich, wäre eine interessante Person, weil also er ist unter anderem eben auch ein Professor für digitale Transformation, also was eben genau vermutlich so ein bisschen in diesem Themengebiet mit ist. Also da könnte er uns vielleicht dann auch ein paar
zur Digitalisierungsstrategie
richtig sagen und zu Open Source und so weiter. Genau. Also das, denke ich, das wäre so im Thüringer Landtag jemand, den man sicherlich gut mit ansprechen könnte, so der auch fachlich da gut geeignet ist. Und eine Person, die mir jetzt auch noch einfällt, wenn ich so an CDU-Kandidaten denke, ist jemand, den wir schon mal im Datenkanal hatten.
Genau, aber ich weiß auch nicht mehr seinen Namen, aber okay. Im Rahmen des NSU.
Nee, den nicht, sondern noch viel eher. Also sagen, den hatten wir vor kurzem im Datenkanal zu welchem Thema? Das, also wir haben irgendwie ein Jena-Thema besprochen. Ich muss mal kurz in unser Archiv gucken. Tja, ist eine gute Frage. Und zwar, also mir geht es um den Bastian Stein. Oder hatten wir den nicht? Wollten wir den noch einladen?
Wüsste ich nicht. Also im Rahmen von Freifunk hätte ich jetzt gesagt, wollten wir den?
Okay, gut, dann warte mal, doch digital. Ach nee, stimmt, das war ja falsch. Jetzt, meine Erinnerung ist falsch.
Okay,
das
denn,
war
genau, Michael hatten, Seller hatten wir.
Genau, beim Datenkanal 55, damals den Michael Seller mit eingeladen. Nee, das war falsch. Das ist also war ein Irrtum von meiner Seite. Aber sozusagen der Bastian Stein, der hier im Stadtrat von Jena mit für die CDU sitzt, ist aus meiner Sicht auch jemand, der da vermutlich sehr tief im Thema mit drinsteckt und der uns auch hier sicherlich gute Auskunft geben kann. Also das haben wir irgendwie lange laut gedacht zu dem Thema. Also ich denke, finden sich einige CDU-Abgeordnete, die zumindest auch das mal ein bisschen deuten und auslegen könnten und uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Und auch ohne, dass wir heute auf den Chat zugreifen können, denke ich, ist das eine gute Idee, also, die Leute mal anzusprechen.
Eventuell auch, wenn einer unserer Hörer Kontakte hat oder selbst CDU-Mitglied ist und da beschreiben kann, erklären kann, was sich diesen Parteitagsbeschluss verbirgt oder welche Konsequenzen er letztendlich haben soll.
Richtig. Und ich weiß nicht, hast du den Parteitag verfolgt? Hast du zufälligerweise? Nee.
Das war jetzt ich habe so am Fund. Dienstag für mich die Fake News bekommen. Da schrieb ein FSFE mir eine E-Mail mit eben dem Betreff CDU beschließt Open Source Strategie oder so ähnlich lautete der Betreff. Und also der erste Reflex war, was ist denn das jetzt plötzlich? Also eben mit dem Gedanken an Fake News, an irgendwelche Veralberungen. Und bin dann aber beim Lesen sind meine Augen immer größer geworden, bis ich dann tatsächlich selber in dieses Papier des Parteitags geschaut habe, um doch mal wirklich das zu verifizieren, ob es an dem ist.
Okay.
Genau, also mir wurde es halt nur im Rahmen des Newsletters von dieser Public Money, Public Code Kampagne zugetragen. Insofern auch gerade nochmal die Werbung dafür, wer also noch nicht da unterzeichnet hat und wer sich auch gerne dafür einsetzen möchte, dass eben Software, die durch Beauftragung von Verwaltung, Behörden oder in irgendeiner anderen Form öffentlich finanziert wird, dass die dann eben auch als Quelltext offen den Bürgern zur Verfügung steht, auch wie wir halt es vorhin erläutert haben, mit den entsprechenden Freiheiten, diese Software weiter nutzen zu können. Also, dass man nicht nur den Quelltext sich angucken darf und ja, das war's, sondern dass es auch noch so weit geht, dass man auch den Quelltext modifizieren und in angepasster Form weiterverwenden oder veröffentlichen kann. Das ist eigentlich so die Forderung, die hinter freier Software steht. Und das wäre klasse, wenn es auch klappen würde, dass genau Software, die durch öffentliche Gelder finanziert wurde, dass die, ich sag jetzt mal auch zu einem Teil, es ist ja auch schon alleine ein Fortschritt, wenn wir vielleicht 20% der Software, die in so einem Rahmen entsteht, als Open Source oder als freie Software zur Verfügung bekämen. Aber im Moment ist es eigentlich eher nahe bei Null oder befindet sich jedenfalls in irgendeiner Epsilon-Umgebung. Und von daher ist es wünschenswert, dass dieser Prozentsatz einfach um einige Größenordnungen wächst.
Also ich habe hier nebenbei nochmal mitgeschaut. Wir haben ja sozusagen vor kurzem die rot-rot-grüne Landesregierung verabschiedet. Und du kannst dich vielleicht noch an den Datenkanal Nummer 40 erinnern.
Also, nee, an die 40 jetzt nicht so konkret, aber
ich muss sagen, ja, natürlich, ist quasi noch völlig präsent. Beim Datenkanal Nummer 40, der hatte den Titel Netzpolitik in Thüringen. Und da haben wir damals mit der Katharina König-Preuß und Madeleine Henfling zusammengesessen und über den neu gestalteten Koalitionsvertrag gesprochen. Das war also Mai 2015, da war der Vertrag ungefähr ein halbes Jahr alt. Und ich habe jetzt gerade nochmal in diesen alten Koalitionsvertrag reingeschaut. Da gibt es also auch eine Überschrift, die heißt Open Source / Open Access. Und hier wird halt auch geschrieben, die Koalition unterstützt und fördert den Ausbau freier Software, wohlgemerkt. Also hier ist sozusagen auch von freier Software die Rede. Dann geht es erstmal weiter über ein paar andere Sachen und dann geht's nächster Satz, der interessant ist. Darüber hinaus soll eine Aufnahme von FLOSS-Kriterien, also Free and
Libre
Open Source Software, also Kriterien in die Vergabebestimmung geprüft werden, aber das ist also hier wieder, ja, genau. Es soll geprüft werden, also noch nicht mal, es wird geprüft, sondern und dann ist aber auch die Frage, ich meine natürlich, man kann jetzt nicht vorwegnehmen, was die, das Ergebnis der Prüfung ist, aber sozusagen soll geprüft werden, ist halt auch vergleichsweise weich. Und dann geht es halt weiter, dass es um Open Access hier geht, also dass die Koalition unterstützt und fördert, das verfügbar machen frei zugänglicher digitaler Inhalte. Und das, ansonsten steht jetzt nichts weiter zu Open Source da. Also das waren sozusagen die zwei Sätze, waren die Sachen, die zu Open Source beziehungsweise freier Software mit drin standen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir auch diesen Punkt in dem Interview mit den beiden besprochen hatten. Ich glaube, dass wir da auch eine größere Stelle hatten, wo wir genau über diese Sachen gesprochen hatten und auch die, nach meiner Erinnerung, die Katharina sich so ein bisschen geäußert hat zu der Koalitionsverhandlung damals, was eben doch nicht ganz so einfach war, das überhaupt rein zu verhandeln. Also insofern, nach meiner Erinnerung, aber wie gesagt, das ist auch frei nach meiner Erinnerung, müssen wir die Sendung nochmal anhören, war das schon eher so ein Erfolg, dass man überhaupt diesen Begriff der freien Software mit einbaut. Und natürlich ist es relativ weich und wir hatten, kann ich so als kleines Geheimnis verraten, eigentlich den Plan, oder ich weiß gar nicht, ob es wir beide waren oder nicht, aber sozusagen jedenfalls, der Datenkanal hatte den Plan, sozusagen vor der Wahl mit den beiden nochmal ein Gespräch zur Auswertung zu führen, aber es ist, was ich auch vorhin bei dem anderen Abgeordneten sage, in Wahlkampfzeiten ist es einfach, also war klar, dass das nicht funktioniert. Also ich hatte da angefragt und dann kam auch sehr schnell die Antwort, also vor der Wahl auf keinen Fall. Es ist also, gab keinerlei Zeitbudget, also zumindest nie diese 2 Stunden, die wir uns jetzt für Zeit nehmen wollten, die waren nicht da. Und deswegen ist jetzt sozusagen die Idee, dass wir das irgendwann nachholen. Also ich denke, wenn dann auch sozusagen die Lage im Land Thüringen sich so ein bisschen beruhigt hat, das ist jetzt ja auch noch mal so ein Spezifikum.
Wenn der neue Koalitionsvertrag dann von wem auch immer.
Genau, also es muss erstmal wieder irgendwie, man sich einigen auf überhaupt eine Regierung, gibt es Sondierungsgespräche und dann irgendwann gibt es vielleicht mal eine stabile Regierung und dann würde ich gerne dieses Gespräch in der Tat mal nachholen und mit den beiden nochmal ein bisschen auswerten, was stand denn in dem Vertrag von 2014 drin, was ist denn jetzt erreicht worden und dann auch mit dem Wissen um den neuen Koalitionsvertrag kann man mal überlegen, also sofern es ein Rot-Rot-Grün wieder geben sollte, könnte man dann überlegen, was jetzt die neue Regierung da machen will. Ansonsten müssen wir das auslagern dann in 2 Gespräche. Ein Gespräch sozusagen mit der alten Regierung und ein Gespräch dann mit der neuen Regierung. Das kann ja auch sein, dass es jetzt irgendwie CDU, FDP, keine Ahnung, Grüne und SPD oder sowas.
Genau, also irgendwelche Sammelsurium der Parteien als Regierung sich finden.
Ja. Genau, also das wird ja immer gern diskutiert, was in Thüringen jetzt gerade passiert und alle gucken gespannt auf das Land und aber ich hatte jetzt vor kurzem erst wieder gehört, dass man gesagt, vor Februar, März nächsten Jahres ist mit Regierung nicht zu rechnen.
Ja. Genau. Aber was mir hier an dieser Stelle wieder auffiel, hier sprach man ja direkt im Koalitionsvertrag von Open Source, Open Access. Das ist ja in dem CDU-Parteitagsbeschluss als genau dieses Open X oder ja Open X. Zusammengefasst, weshalb ich unterm Strich diese Formulierung der Prinzipien Open Source nicht abwegig finde, weil es natürlich eben für Open Access, was dieses Prinzip ist, eben ich veröffentliche meine wissenschaftlichen Forschungen mache sie frei zugänglich, ist eben nicht Open Source. Das ist ja eben auch das, wo die Creative Commons so ein bisschen als Lizenz da auch andere Wege oder andere Formulierungen vor allen Dingen findet, als die GPL oder sowas. Deswegen, dass hier auch bei der CDU das dann auf so ein OpenX-Prinzip, also dass sie irgendwie so diese Öffnung in verschiedene Richtungen anstreben. Ja, also für mich ich sehe dieses Papier immer noch so an, als ob das irgendwer auf diesen CDU-Server platziert hat. Also
ein böswilliger Hacker. Also ja, ich meine, also interessant wäre es halt wirklich, wer sozusagen aus Thüringen damit bei dem Bundesparteitag war. Mhm, und genau. Also ich habe teilweise in der Tat aber in diesen Bundesparteitag mit reingehört, also Phoenix hat das live gestreamt. Ja. Und aber den Part habe ich halt nicht gesehen. Ich meine, das ist halt, also so ein Parteitag ist ja üblicherweise eine, also meistens nie wirklich spannende Veranstaltung, sondern, also auch hier ist es so gewesen, dass das in vielen Fällen so war, dass gesagt wird, ja, wir stimmen jetzt ab über Parteitagsbeschluss Nummer 0815 und Redebeiträge liegen mir nicht vor, okay, Wahlempfehlung ist so und so, wer ist dafür, Hand hoch, wer ist dagegen, Hand hoch, wer enthält sich, Hand hoch, abgestimmt, okay, nächster Punkt. Und dann ging es so quasi in diesem Schema, also es gab ja auch sehr viele so eine Anträge, ging das halt durch und dann gab es halt bei einigen wenigen Punkten halt dann Redebeiträge, dann haben halt irgendwelche Leute dagegen oder dafür gesprochen und danach hat man halt auch abgestimmt. Und wie gesagt, hier, es wäre jetzt Glück gewesen, wenn man überhaupt sozusagen zum richtigen Zeitpunkt eingeschalten hätte. Und wenn das jetzt sozusagen aber die meisten auch nicht interessiert, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, das ist ja auch durchaus ein Spezialthema, denke ich, dass es genau in dem Stil gewesen ist, dass gesagt wird, okay, die Empfehlung der Wahlkommission ist, dafür abzustimmen und gibt es Redebeiträge? Nein, wer ist dafür, wer ist dagegen, wer enthält sich? Okay, fertig, nächster Punkt. Also das wäre jetzt meine Erwartung hier gewesen.
Mich würde persönlich noch interessieren, wer das formuliert hat. Irgendwer muss ja diesen Paragraphen verfasst haben, also so als Text formuliert haben. Und da wäre es interessant, welche Person stand dahinter und eventuell welche Intention ist daran zu erkennen? Also unter Umständen, also das sehe ich jetzt nicht als abwegig, dass auch in CDU-Kreisen Open-Source-Anhänger oder freie Software-Anhänger gibt und dass sie das da auch reingeschmuggelt haben.
Ja, ich meine, das ganze Thema Open-Source ist ja durchaus, also hat ein bisschen mehr an Bedeutung gewonnen. Also ich denke,
ja, das muss man auch.
Ist ja jetzt nie abwegig, das Ganze.
Also da brauchen wir ja nur die Wandlung von Microsoft angucken.
Also zum Beispiel. Ja, also insofern kann es schon Leute geben, die da ordentlich reingesteuert haben. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch sozusagen über diese Wege da innerhalb des Parteitages keinen Einblick. Es ist nur, gab irgendwie keine Wahlprüfungskommission, aber sozusagen so eine Wahlvorschlagsentscheidungsprüfkommission. Also die hat irgendwie einen speziellen Namen, wo jetzt meine Annahme wieder ist, dass man sozusagen als Person so einen Antrag einreichen konnte und der hat dann dort seine Runden gedreht, ist vielleicht noch ein bisschen geschliffen worden, ein bisschen gut formuliert worden und ist dann irgendwie mit da eingepflegt worden. Das weiß ich aber nicht. Es kann auch sein, dass es vielleicht, meine CDU ist ja auch eine Riesenpartei, dass es da sozusagen, wenn man so einen Antrag einreichen kann, dann wird er vielleicht vorab gestimmt und erst wenn du sozusagen über verschiedene Landesverbände ein bestimmtes Mindestquorum erreichst, dass der dann überhaupt reinkommt. Also das weiß ich auch nicht. Das sind jetzt nur wirklich reine Annahmen. Genau. Das müsste man nochmal nachlesen. Weil ich denke halt auch bei so ein paar mehreren hunderttausend Mitgliedern wird ja jeder und sein Hund irgendwie einen Spezialantrag haben. Und ich vermute, da kommen viele Anträge, die es bis in so ein Papier nie schaffen werden. Das heißt, es wird irgendwo, gibt es eine Vorfilterfunktion, die erstmal Sachen rausfiltert und dann der hat es halt sozusagen über die vermutlich existierenden Vorfilter geschafft. Ja. Und dann ist er sogar darüber abgestimmt worden. Und was man eben auch gemerkt hat bei dieser Abstimmung zu den einzelnen Vorschlägen, dass es wirklich genau darum ging, um die Formulierung, dass da sozusagen, also wenn da drin steht sollen, dann ist es genauso gemeint, weißt du? Und wenn da drin steht müssen, dann ist es eben auch müssen gemeint, weißt du? Und genau um diese Worte gab es eben Diskussionen. Und es war auch so die Argumentation von dieser Kommission zum Teil, also weil da wurden Vorschläge halt kritisiert, die den Abgeordneten zu weit gingen. Und die quasi zu viel Pflichten da verlegten. Und dann haben die eben gesagt, naja, aber es steht hier explizit meinetwegen sollen drin oder dürfen oder irgend sowas. Und und das ist eben genauso gemeint und es ist halt offen deswegen, oder können wir ja nochmal eine Abschwächung.
Genau.
Also das ist letztlich wie wenn du einen RFC schreibst, weißt du? Und genau diese Diskussion gab es halt hier auch. Und deswegen glaube ich, muss man eben das auch wirklich sozusagen lesen, wenn hier drin steht, durch öffentliche Mittel finanzierte Software soll allen Bürgern dienen. Weißt du, also, es soll den Bürgern dienen. Also das ist sozusagen so eines der Schlüsselworte. Also deswegen.
Da sehe ich eigentlich eher diesen vorhergehenden aber. Genau, es ist mitnichten ein Gesetz, also richtig, es ist mitnichten irgendwie ein Strategiepapier, also
oder ein Gesetzesvorschlag oder irgendwas anderes.
Ja. Also es kommt aus keinem Ministerium.
Genau. Aber wie gesagt, ich denke, dass sozusagen, dass der Schritt ist gut und ich glaube, alle die, die jetzt da draußen zuhören und uns nicht von unserem Schlechtreden irgendwie den Mut nehmen lassen, den kann ich nur empfehlen, redet mit euren CDU-Abgeordneten, geht zu denen hin, sagt, hier, ihr seid freie Softwareverfechter, ihr habt gehört, CDU hat in ihrem Parteitag jetzt freie Software quasi sich als Lebensprinzip gegeben und ladet die halt einfach zum Gespräch ein, erklärt denen, was freie Software ist, was es für euch bedeutet. Und ich glaube schon, dass das durchaus hilft, sozusagen dieses so ein bisschen das diese Pflanzen zu sehen und dann eventuell auch, dass man dort ein bisschen weitermachen kann.
Ich sehe auch, dass ja eine Konkurrenzsituation zwischen den Parteien besteht. Und daher ist jetzt einfach auch die Frage, wie reagieren die anderen Parteien darauf? Sprich, kann man sie nicht genau mit einem solchen Papier auch ansticheln, wieder eins draufzulegen, sodass die dann richtig ordentlich freie Software fordern?
Genau.
Also, dass eventuell die SPD aus Angst noch mehr Anhänger zu verlieren, dass die ganzen Linux-Nutzer... die Linux-Nutzer der SPD davonlaufen und zur CDU wechseln.
Ich glaube, wir müssen eher die FDP ansprechen, weil das ist ja die freie.
Oh.
Die, das ist ja nicht die Open-Source-Demokratische Partei Deutschlands.
Oh. Die haben sich ja sowieso den Prinzipien der Freiheit verpflichtet.
Genau, also das ist jetzt ja.
Wobei die Freiheit einfach anders definieren. Also bei denen, die haben Freiheit ja einfach als unreguliert und nicht als Chancengleichheit. Aber genau, also das sind lustige Begrifflichkeiten und ich denke mal schon, werde ich das auch einfach mal machen, so pauschal die Parteien anschreiben, also die Nicht-CDU-Parteien und fragen, was sie denn dazu meinen, dass jetzt plötzlich die CDU da vorprescht und der Meinung ist, wir brauchen irgendwie Open Source
genau
und offene Standards.
Richtig. Deswegen musst du was draus machen. Weißt du,
richtig.
Der Samen ist gesät und jetzt sind wir quasi gefragt, das weiterzutreiben.
Dem Ganzen zum Wachsen zu verhelfen.
Genau. Ja, sehr aber es schön. Ist ein interessanter Aspekt. Finde ich schon gut, dass du das jetzt so mitgebracht hast.
Ja, mich hat es eben auch erst jetzt die Tage ereilt. Also war ich auch echt überrascht, dass das gekommen ist. Denn ich habe auch sonst immer wieder mit für dieses Projekt Public Money, Public Code die Werbetrommel gerührt, wo es ging, weil das für mich einfach auch so ein echter Knackpunkt ist, wo man sagt, die Digitalisierung oder insgesamt halt Software ist so leicht duplizierbar, kopierbar oder sowas, dass man da einfach überhaupt nicht mehr von Kosten für die Reproduktion sprechen kann. Also wenn der Quelltext einmal geschrieben wurde und der Auftragnehmer bezahlt ist, was ja im heutigen Projektmanagement der Fall ist, dann sollte auch am Ende das Produkt, das Ergebnis dann auch frei sein, wenn es eben von öffentlichen Geldern finanziert wurde oder also mit öffentlichen Geldern finanziert wurde.
Genau. Und ich meine, immerhin sozusagen bei diesem OpenX-Prinzip steht auch dann das drin, dass ein Open Public Repository geben soll, wo dann der Code und die Dokumente und so weiter dann veröffentlicht werden.
Da fällt mir da müsste man direkt mal nochmal anfragen. Es gab doch diese Open-Gesetze-Initiative. Mhm. Ah, wie hieß denn das?
Offene-Gesetze.de oder irgend sowas. Meinst du das?
Genau. Also das, wo der Juris-Verlag oder sowas einmal abgezogen wurde, also einmal ein Veget drüber gejagt und diese Gesetze, ja, offenegesetze.de als frei zugänglich im Netz angeboten wurde, das fiele ja theoretisch auch mit unter dieses OpenX-Prinzip.
Richtig. Na, was ich sehr spannend fand, das hat sich vor vielen Jahren mal jemand die Mühe gemacht, aber das Projekt ist auch mittlerweile leider eingeschlafen, der hat die bestehenden Gesetze genommen und hat die in ein Git-Repository reingeworfen und hat quasi immer sozusagen dann immer einen neuen Commit gemacht, wenn es eine Gesetzesänderung gab oder auch sozusagen, wenn es überhaupt Überlegungen gab, gab es eben sozusagen da so eine laufende Historie der Gesetze und man konnte einfach so in das Repository klonen und konnte dann eben sozusagen auch die Historie des Gesetzes sich eben mit dem ordentlichen Diff anschauen. Das war sehr cool, aber vermutlich eben auch sehr arbeitsaufwendig, das Ganze zu machen. Und ich habe das jetzt gesehen, es gibt so eine schöne Seite, die heißt kleineanfragen.de, glaube ich. entweder kleine Anfrage oder Anfragen. Genau, kleineanfragen.de. Und das ist halt auch super spannend, weil was die gemacht haben oder momentan auch noch machen ist, dass die über die verschiedenen Parlamentsinformationssysteme drüber laufen und sich sozusagen den Text der kleinen Anfragen runterziehen. Und wenn es Antworten gibt, die halt auch mit runterziehen. Und dann kann man einfach hier sozusagen nach irgendwas suchen. Also zum Beispiel gibt es für Thüringen gerade eine Anfrage, also das dürfte noch aus der letzten Periode sein, zum Zustand der Landesstraße 2361 zwischen Moosbach und Köthnitz. Und wen das interessiert, der...
Genau, hier gibt es die PDF-Datei.
Genau, die lädt gerade. Ja. Also hier ist es sozusagen, sieht aus, ach, es ist sogar mit Antwort. Also hier ist sozusagen die Anfrage, sind also vier Fragen, die der Ralf Kalisch stellt und die dazugehörigen Antworten. Und das ist halt recht nett. Also man kann halt wirklich das sehr schnell lesen und manchmal ist es eben so, dass man das PDF präsentiert bekommt und manchmal hatten die auch sozusagen wie es eine Texterkennung oder auch Erkennung von Tabellen drüber laufen lassen und man konnte dann auch das andere sich speziell noch mit anschauen.
Mhm. Ja, und ja, also man konnte eben kleinen Anfragen.
Was?
Also die kleine Anfrage an sich ist ja etwas, was die Oppositionsparteien immer an die Regierung.
Was jeder quasi, also jeder, auch die Regierungsparteien, also die sozusagen im Landtag, das kann auch die Linke die Regierung fragen. Also sagen,
ach so, das ist ja, stimmt.
Also jede Partei, die da vertreten ist, oder ich glaube, jeder Abgeordnete, muss man genauer sagen, kann die Regierung fragen. Weil, also im letzten Thüringer Landtag gab es, ich glaube, am Ende 3 oder sogar 4 fraktionslose Abgeordnete. Und die haben natürlich auch das Recht, da Fragen zu stellen. Und man konnte eben bei der Seite hier kleineanfragen.de dann eben das nach Bundesland filtern, eben jetzt in unserem Fall nach Thüringen. Und dann ist es eben hier auch so, dass man hier das Netz nach diversen Ministerien, die angefragt werden, noch filtern kann und nach den diversen Fraktionen, die da sind. Also das hier sieht man eben auch ganz deutlich, dass die Linke, die ja letztes Jahr Regierungsfraktion war, die hat knapp 800 Anfragen an die Regierung gestellt. Ja. Also das ist sozusagen in der Tat etwas, was eine Rolle spielt. Also Bündnis 90 Die Grünen hat 150, SPD 96, also sagen wir mal rund 1000 Anfragen haben sie sozusagen an sich selbst gestellt, wenn man das mal so ausdrücken will.
Genau.
Aber die Opposition in dem Fall, also AfD und CDU, die haben halt natürlich dann wesentlich mehr Anfragen entsprechend auch formuliert.
Richtig.
Genau, und auf jeden Fall ist es die Seite, fand ich halt super spannend, weil man eben hier nach Land suchen kann, aber man kann eben länderübergreifend auch nach Themen suchen und das ist halt, fand ich super schön.
So. Ach, geht's auch für den Bundestag? Denn es wäre ja nicht nur vom Bundestag, okay, ist auch dabei. Nicht nur die Länder interessant, sondern eben auch, was passiert im Bund.
Genau. Und da ist es aber eben jetzt so, dass die diversen Parlamentsinformationssysteme wohl umgestellt werden und die müssten einen Großteil des Codes der Seite umschreiben und haben sie gesagt, also das ist letztlich niemanden haben, der das macht im Wesentlichen.
Okay.
Und deswegen wird die Seite quasi abgeschaltet.
Ist denn der Code Open Source frei?
Jein, weiß nicht. War ein ehrenamtliches Projekt der Open
Knowledge Foundation, oh schade.
Also vermutlich ja, aber ich weiß nicht, wo müsstest du halt mal gucken.
Müsste man mal suchen, ja, ob es irgendwo den, hier gibt es eine API dazu, also den Schritt gibt es. Okay,
ja.
Unter Umständen also, kann man da auch sich irgendwie den Code beschaffen und noch ein bisschen vielleicht daran das ganze Ding fortführen.
Ja. Hier ist bei GitHub, siehst du?
Ah, okay.
Also da kannst du dann dich austoben.
Ja, okay, hier ist kleine Anfragen und das Ganze ist ein. Es gibt ein Docker-Image dazu und
Rails in Ruby, so wie es. Also siehst du jetzt zumindest was von Rails. Ja,
nee, klick mal hier oben auf die bunte Leiste. Auf die bunte Leiste. Nicht die Commits, sondern wirklich dieses bunte Ding, der bunte Strich.
Das hier? Okay. Na, trotzdem Ruby.
Also zu 62% in Ruby, 24 oder 25% JavaScript.
Okay.
Genau.
Na, und Ruby war ja auch eine deiner Lieblingssprachen.
Genau, könnte man da mal wieder die Finger reintauchen und gucken.
Ja, also.
Aber schade im Prinzip, dass es wirklich mit so einer Umstellung der Schnittstelle dann genau an sowas scheitert. Aber wer weiß, wie viel da umstrukturiert wurde.
Also es klang zumindest wirklich nach einigen Aufwand.
Ja, genau.
Und ja.
Naja. Richtig, also es ist irgendwie in Bewegung gekommen. Also vielleicht passiert auch wirklich in Deutschland was, dass wir zu einem etwas offeneren, was ich halt auch sehr transparenterem Land werden. Es ist ja schon alleine interessant, nur zu sehen, was macht die App, die Software oder sonstiges. Da muss man auch nicht mal unbedingt dran rumfummeln dürfen oder wollen, sondern schon alleine nur zu erfahren, wie und was da was passiert. Genau.
Genau. Und ich meine, weil du gerade auch transparent sagst, Thüringen hatte jetzt dieses Transparenzgesetz verabschiedet in der letzten Periode und mal gucken, was da passiert. Also das ist auch schon mal ein Schritt in Richtung eines transparenteren Bundeslandes. Mhm. Und Berlin ist gerade sozusagen in dem ganzen Prozess. Also da gibt es so eine Initiative, die gerne Berlin ein Transparenzgesetz verpassen würde. Mhm. Und ja, da gibt es auch verschiedene Veranstaltungen dazu. Und da kann man auch nur hoffen, dass da zumindest auch das Bundesland Berlin dann transparenter wird. Und irgendwann kommt vielleicht der große Schritt, dass auch der Bund dann ein Transparenzgesetz macht. Und ich meine, mit dieser Initiative ist ja quasi der Weg geebnet zum Transparenzgesetz. Ja. Also insofern haben wir es immer noch gute Hoffnung.
Genau.
Ja, du hast aber irgendwie noch ein zweites Thema mitgebracht, was eigentlich Richtig. Das Thema Besetzung sein sollte, glaube ich.
Eigentlich war das jetzt nur als so eine kurze Mitteilung gedacht, aber
wir haben aus Versehen zu lange drüber gesprochen.
Mächtig beschäftigt. Denn es gab ja schon länger auf der Liste auch noch die Idee bei uns auf der Themenliste, die Idee, mal über die ZSH zu sprechen.
Okay.
Also
genau. Was ist denn das?
Unsere Lieblings-Shell, unsere Lieblingsmuschel, mit der wir sehr gerne den Computer gewisse Sachen ausführen lassen.
Richtig. Genau. Also das ist in der Tat so, dass die Z-Shell eine Shell ist. Und da wäre jetzt noch zu fragen, was eigentlich eine Shell ist.
Das ist
eine Muschel. Genau, da müssen wir sozusagen vielleicht erstmal anfangen, uns zu überlegen, was eigentlich so eine Shell macht. Und was es da draußen eigentlich gibt, warum es überhaupt noch sowas gibt. Also werden wir dann vielleicht noch sehen, dass so die Shells irgendwie schon hunderte von Jahren alt sind.
Ja, hunderte und selbst die ZSH, also die Z-Shell ist 25 Jahre oder sowas. Mhm. Ich glaube, die ist auch schon Anfang der 90er oder sowas begonnen worden. Und in im Grunde können wir
30 Jahre.
Erscheinungsjahr 1990, das heißt also nächstes Jahr hätten wir dann 30-jähriges Bestehen, sogar Richtig. Im Februar. Ach nee, falsch, ich habe mich jetzt verguckt. Genau, aber irgendwann im Jahre 2020 feiert die Z-Shell ihr 30-jähriges Bestehen. Genau, und grundsätzlich bei einer Unix-Shell spricht man halt einfach von einem Programm, das dem Anwender, dem Nutzer es ermöglicht, mit Hilfe von Befehlen den Computer zu steuern. Der Computer ist ja auch bringt gewisse kleine Hilfsprogramme mit. Das ist halt auch so diese Unix-Philosophie. Viele kleine Helferlein, die man auch auf geschickte Art und Weise miteinander kombinieren kann. Und dadurch alltägliche Aufgaben erledigen kann, bis hin aber eben auch zu komplexen Programmen erstellen kann, also auch eben dann sogenannte Shell-Skripte schreiben kann, also eben eine Datei, ein Quelltext, in dem die Befehle alle der Reihe nach abgearbeitet werden, mit auch unterschiedlicher Programmlogik, so richtig Verzweigungen, Schleifen, was man an sich eben auch von richtigen Programmiersprachen kennt. Denn als Pendant dazu im Windows-Bereich existierte dieser DOS-Kommando-Interpreter, diese CMD-Exe, früher war es die Command-Com, genau. Dieses Ding, was sehr einfach gehalten ist in den Möglichkeiten. Und dagegen sind diese ganzen Unix-Shells wahre Wunder Werke.
Genau.
Also die bringen um einiges mehr an Möglichkeiten und Funktionen mit.
Ja, das stimmt. Also so, wenn ihr keine Vorstellung habt, was eine Shell ist, dann erinnert euch oder versucht euch zu erinnern an die verschiedenen Hacker- und Cyberfilme, die ihr vielleicht mal so gesehen habt. Da sitzen dann irgendwelche Typen vor schwarzen Fenstern und geben Befehle ein und dann rasen irgendwelche Buchstaben über den Bildschirm. Und man kann vereinfacht sagen, dass die an der Stelle meistens eben eine Shell benutzen und in der Shell irgendwelche Befehle eingeben.
Ja.
Genau, also das ist sozusagen so eines der Grundprinzipien. Also man hat irgendwie sozusagen ein irgendwie geartetes Fenster.
Es ist immer ein schwarzes Fenster.
Ja, genau, es ist immer ein schwarzes Fenster und dann hat man weiße oder grüne Schrift dazu. Und dann gibt man halt irgendwas ein und dann passiert irgendwas Dramatisches. Da wird irgendwie ein Atomkraftwerk abgeschaltet auf dem anderen Ende der Welt oder, keine Ahnung, die Ampeln, was wir bei in der letzten Sendung hatten,
ja, genau.
Die Ampeln alle auf grün geschaltet.
Richtig.
Also irgend sowas. Aber es ist in der Tat so, dass das, ich glaube, in der Standardeinstellung die Shells quasi immer sozusagen schwarzer Hintergrund und weißer Schrift oder grüne Schrift.
Naja, die Shell per se hat keinen Hintergrund.
Ja, na gut, ja, das Benutzerinterface, was man halt so sieht, dann. Genau. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte.
Okay.
Ich wollte sagen.
Richtig, also das, was glaube ich auch noch unter Windows eben die Eingabeaufforderung heißt, eben dieses schwarze Fenster. Und das kann eben zu einer großen Bandbreite Funktionen bieten. Ach so, unter Windows könnte man noch erwähnen, da gab es vor einigen Jahren wurde diese PowerShell eingeführt. Mhm. Als wirklich auch
die Kraftmuschel.
Ja, die Kraft. die auch wirklich kräftiger und mächtiger ist als als das, was vorher dieser Command-Interpreter, also diese Command-Com war.
Apropos, da muss ich an der Stelle nochmal erwähnen, ist mir also zufälligerweise heute untergekommen, dass ich im Gespräch mit jemandem war und die Person meinte dann, dass sie einen Brechpunkt gesetzt hat.
Ach ja, das heißt, das fand ich auch
und
klasse.
Ich musste erstmal eine Sekunde überlegen und dann ich doch sehr laut losgeschmunzelt, als ich realisiert habe, was ein Brechpunkt ist. Ja, aber okay, deswegen, die Kraftmuschel passt da ganz gut in mein Erlebnis Tages hinein. Ja, genau. Also im Wesentlichen, denke ich, kann man sagen, dass man in so eine Shell erstmal irgendwie, also in diese Oberfläche, die man da sieht, in das schwarze Fenster, da irgendwelche Befehle eingibt. Und der Computer führt die dann aus.
Beziehungsweise es ist eben die Möglichkeit, also Programme aufzurufen.
Richtig, ja, genau.
Ein Teil dieser Eingaben, also ein Teil der Aufrufe sind natürlich innerhalb der Shell, aber ein Großteil, das kriegt man unter Unix, Linux halt sehr, relativ leicht raus, indem man sich das Verzeichnis /bin oder das Verzeichnis userbin anschaut. Das, was dort alles an Programmen liegt, also an ausführbaren Code. Und ein Großteil davon sind eben genau diese Programme, diese Befehle, die man die ganze Zeit eintippt und aufruft.
Richtig. Ja, also das, was du schon sagst, gibt es eben die eingebauten Befehle, die Shell Built-ins, wie man so schön sagt, die sich nirgendwo als explizite Datei in einem Dateisystem wiederfinden. Und dann eben die anderen Kommandos, die in /usr oder /usr bin oder in /bin und /usr bin oder sbin und so weiter rumliegen oder an beliebigen anderen Stellen der Festplatte rumkugeln können, die gibt man dann ein und dann werden die einfach mal ausgeführt, frisch, fröhlich und frei.
Genau. Also die Shell ermöglicht es einen, einfach Programme zu starten mit Hilfe von Tastatureingaben. Im Grunde das Gegenteil zum Klick. Also so wie im Prinzip jemand anders auf dem Desktop das Programm hat und da Klick-Klick macht, so startet eben die Shell einen Befehl auf Tastendruck. Mit dem Vorteil eben, dass man bei dieser Tastatureingabe auch noch mehr machen kann. Das ist ja gerade das Coole an dieser Shell, im Vergleich einfach zu einer grafischen Oberfläche, dass man eine vielfältige Art von Möglichkeiten hat, die Programme zu starten und miteinander zu kombinieren.
Ja, na, noch bevor man sie kombiniert, glaube ich, kann man auch die Befehle, die man da startet, also die haben in der Regel eine sehr reichhaltige Zahl an Optionen mit dabei. Also schon das alleine macht es sehr interessant. Also ich weiß sozusagen, wenn ich so an meine Anfangstage zurückdenke, da habe ich immer noch sehr aufmerksam die Hilfeseiten gelesen, die Manpages. Und was mir da nach wie vor in Erinnerung geblieben ist, ist, dass der Befehl ls, der sozusagen einfach Verzeichnislistings oder Dateilistings erstellt. Und da gibt es also aus meiner Sicht nahezu zu jedem Buchstaben des Alphabets eine Option dazu. Also da kann man sozusagen ls und dann irgendwie minus einen Satz hinschreiben oder ein Wort. Mhm. Und das führt zu einer regulären Kette von Optionen, genau, die dann ausgeführt werden. Und dann ist die Ausgabe von dem ls-Befehl halt wirklich jeweils viel anders, also zum Teil anders.
Genau.
Und das ist sozusagen erstmal, was man mit eingibt. Und dann ist sozusagen dann nach dem Befehl kann man eben auch noch irgendein Argument angeben, dass man jetzt, wenn man an ls denkt, sich der Inhalt eines bestimmten Verzeichnisses zum Beispiel anzeigen will. Also viele machen das ja so, die geben cd ein in das Verzeichnis und danach geben sie ls ein. Aber man könnte jetzt auch einfach ls und das Verzeichnis eingeben und hätte eine ähnliche Ausgabe. Und so ist es so viel, dass das eben Befehle, also quasi aus dem Kommando selbst bestehen, an eine oder mehr Optionen und noch irgendwelche Argumente, die man mit übergeben kann. Und
genau, indem man die, wodurch man die Ausführung des Programms halt variieren kann.
Richtig.
Was eben so einfach dann immer diese Überlegenheit der Kommandozeile gegenüber von grafischen vorgefertigten Systemen darstellt. Und bis dahin einfach auch geht, dass man innerhalb von vielen Kommandozeilenprogrammen auch sich darauf geeinigt hat, dass sie über gewisse Kommunikationskanäle, also über Standardeingabe, Standardausgabe kommunizieren. Und genau das macht es dann halt möglich, Daten von einem Programm in ein anderes Programm überzuleiten.
Genau. Ja. Genau, das ist dann nochmal sozusagen der weitere Vorteil, dass ich nicht nur einen Befehl eingebe und kriege dann irgendwas, also wenn ich wieder bei meinem ls-Befehl bin, kriege ich irgendwie ein Verzeichnislisting angezeigt, sondern ich könnte die Ausgabe jetzt nehmen und die an ein weiteres Programm übertragen und dann sagen, okay, zeig mir mal nur alle Verzeichnisse an, die, keine Ahnung, irgendwas haben oder die irgendeine gewisse Eigenschaft erfüllen, also oder die lösche dann eben die Ausgabe also aus von dem ls-Befehl oder also man kann eben sozusagen ein oder mehrere Befehle hintereinander hängen, die sozusagen dann immer wieder Aktionen ausführen und dann die ihre Ausgabe wieder an einen anderen Befehl weiterreichen, bis man dann irgendwann mal am Ende angekommen ist.
Ich hatte jetzt gerade erst die Tage auf einer Mailingliste, war die Diskussion, man möchte zufällig ein Bild anzeigen. Mhm. So. Und das ist eben genau so eine Kombination. Lasse sich mit ls die Menge aller Bilder, also die Menge aller Dateien in einem Verzeichnis angeben und dann übergibt man diese Menge, also diese ganzen Zeilen, einem Programm Shuffle und das rührt das einmal durch.
Genau.
Und Shuffle hat selber schon, glaube ich, die Option gehabt mit minus N1, also dass er nur 1 rausgibt. Aber gegebenenfalls hätte man das dann nochmal an ein weiteres Programm Head gegeben, was dann genau nach der ersten Zeile Schluss macht.
Richtig.
Und dieses Konglomerat wiederum oder die das Ergebnis aus diesem ganzen Ding, das lässt man dann eben an Display oder an das Grafikprogramm seiner Wahl weiterreichen.
Genau.
Auf dass das dann dieses eine Bild oder zufällig immer ein Bild anzeigt.
Genau. Das nimmt letztlich dann diesen Bildnamen oder den Pfad mit dem Bildnamen dann und zeigt ihn dann einfach an. Also das ist sozusagen das die Endkonsequenz. Also man hat eben da so eine große Menge an Bildern dann sich eins rausgesucht, zufälligerweise, und das wird dann eben von diesem Anzeigeprogramm angezeigt. Das ist auch also eine interessante Kombination.
Ja. Wohingegen die Alternative halt wäre, man schreibe man programmiere in dieses Bildanzeigeprogramm hinein, dass es sich aus einem Verzeichnis, was natürlich hoffentlich konfigurierbar ist, dann zufällig eine Datei auswählt. Das führt eben mit den, also der Kreativität sind ja natürlich da keine Grenzen gesetzt und dann führt das unter Umständen dann zu so einer eierlegenden Wollmilchsau, die alles Mögliche kann und nebenbei noch abstürzen und gar nicht starten.
Genau. Ich hatte das vor vielen Jahren mal, da habe ich mit Leuten zu tun gehabt, die viel Textverarbeitung betreiben und die haben es erst überlegt, ob sie sozusagen sich Perl aneignen und sozusagen mit dem Perl-Werkzeugkasten auf den Dateien rumhacken. Und haben aber, also die wollten halt auch viele Studenten mit einsetzen. Und was lernt man im Studium? Eher nicht Perl, sondern Java.
Ach, also, ich dachte jetzt noch Modular 2.
Nee. Also in dem Fall war es so, dass sie sich dann immer wieder quasi für bestimmte Aufgaben ein Java-Programm geschrieben haben, was dann sozusagen eine Aufgabe erledigt hat auf den Dateien. Und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht mehr genau, warum das war, aber habe ich das mal gesehen und habe gesagt, warum nehmt die nicht einfach irgendwie einen Shell? Also die haben eine Zahl von Leuten, die haben Linux schon eingesetzt. Und habe ich doch gesagt, nehmt doch einfach, das, was ich zumindest gesehen habe, was sie machen, war für mich einfach, dass die Datei nehmen, die durch AWK und SEED, was so, ich sag mal, auch so eine Art Textverarbeitung ist, anwenden. Und das kannten sie halt nicht. Und dann haben sie mich gewartet, ob ich das mal sozusagen erklären kann. Und da habe ich so anderthalb Stunden mal so eine Einführung gemacht mit ein paar praktischen Beispielen, wie AWK und SEED funktioniert. Und das war, also ich weiß noch, für zwei Leute aus der Gruppe war das wie ein Erweckungserlebnis.
Ach so, ich dachte, die haben angefangen zu heulen, weil sie die Arbeit der letzten zwei Jahre jetzt wegschmeißen.
Na gut, das auch. Aber sozusagen, also ich weiß noch, als sie es gesehen haben, da waren die richtig baff, dass sie quasi das, was sie bisher in Kilobyte-weise Java-Code geschrieben haben, das waren ein Einzeiler mit AWK und SEED so ungefähr. Also der eine hat dann wirklich auch sich so tief in SEED eingearbeitet, der hat dann am Ende auch Konstrukte geschrieben, wo ich dachte, oho, das geht auch. So ungefähr. Also das war dann auch für mich dann interessant zu sehen, dass der eine da wirklich super interessante Konstrukte am Ende da auch geschrieben hat.
Wollte ich nämlich auch sagen, so SED als der Stream-Editor liegt ja eigentlich auch den Informatikern recht nahe, da es so eine verkappte Turing-Maschine ist.
Genau, richtig. Ja, noch AWK ist ja auch eine Programmiersprache. Also es ist auch quasi eine Turing-Maschine am Ende. Glaube ich zumindest.
Weiß ich gar nicht, ob dies so krass ist mit den Zuständen, denn aber doch eigentlich schon.
Also und das war also schon recht interessant. Ich muss sagen, also ich habe jetzt auch nicht mehr die großen Ansprüche, aber sozusagen AWK und SEED ist quasi so ein, also es ist wie Hammer und Nagel, das ist was im Werkzeugkasten liegt, was ich immer rausnehmen muss und was ich immer irgendwie mal benutzen muss.
Ja.
Oder benutze. Ja. Muss es niemand, aber es ist.
Ja, halt, aber was einfach wahnsinnig praktisch
richtig,
ist.
Richtig, genau.
Ja.
Und das ist eben sozusagen das Gute bei so einer Shell. Man kann die Befehle eben zueinander hängen und die sozusagen nacheinander ausführen und dann geht die Ausgabe von ersten zum zweiten, zum dritten und am Ende kommt dann, was du sagst, bei dem Bild von einer Menge von, weiß ich, tausenden von Bildern genau ein zufällig ausgesuchtes Bild raus, das wird angezeigt und genau. Alles ist gut.
Und diese Aufgabe, also dieser das Ziel, wähle zufällig oder zeige zufällig ein Bild an, ist eben mit diesen Grundeinheiten. Das ist eben genau das, was man erstmal so erkennen und dann erleben, verstehen muss, dass das diese Unix-Philosophie, nimm lieber kleine einzelne Teile und dann baste sie immer wieder passend zusammen. Also nicht richtig. Dieses große Ding, dieses allkönnende Programm schaffen, sondern eben viele kleine Programme, die man eben je nach Bedarf sich selber zusammenstellt.
Richtig. Genau, und das ist eigentlich sehr interessant und angenehm. Und jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt an sowas denke, also ich meine, der Ausgangspunkt war ja wieder bei das LS. Und ich meine, jetzt kann man sozusagen verschiedene Wege gehen. Jetzt kann man also aber trotzdem zunächst auf die Idee kommen zu sagen, okay, jetzt hier einzugeben, ls minus a minus b minus c minus d mit einer Option von x an einem Pfad der slash usr slash share slash local slash schlag mich tot slash irgendwas ist und das weiterzugeben, ist irgendwann viel einzugeben. Wenn ich das jeden Tag einmal mache oder jede Stunde einmal mache, bin ich irgendwann genervt.
Genau.
Und dann sozusagen kann man eben jetzt sozusagen sich fragen, wie geht das besser, einfacher, schneller?
Genau.
Und ein Weg, also jetzt gibt es wieder verschiedene Wege, die man gehen kann, aber sozusagen ein einfacher Weg, glaube ich, den man hier erstmal gehen kann, den auch alle Shells, die ich kenne, anbieten, ist ein Alias zu setzen. Also dass man einfach sozusagen sagt, okay, wenn ich sozusagen sowas wie einen Befehl mit vielen langen Optionen habe,
genau,
dann kann ich sozusagen mir einen eigenen Befehl ausdenken, der ist mein Lieblings-LS heißt zum Beispiel, was natürlich jetzt wenig Tipp-Ersparnis wäre, aber meinetwegen MLS, weil ich was Kurzes gerne will. Und dann sage ich Alias, MLS ist gleich und dann gebe ich den Befehl ein und speichere also das ab oder gebe es nur auf der Shell ein und dann kann ich ab sofort MLS nutzen und der wird genauso quasi ausgeführt, wie das, was ich vorher in Langform ausgegeben habe.
Also das ist dann eben genau das, wo diese Shell in oder die Shells, es gibt ja verschiedene, ins Spiel kommen, dass sie die, den Trieb unterstützen, faul zu sein.
Richtig.
Und die sich wiederholenden täglichen Aufgaben zu vereinfachen, eben auch unterschiedliche Werkzeuge bieten. Das und da bin ich mir nicht ganz so sicher, also ich glaube nicht alle Shells können Alias, aber das, worüber wir aktuell oder die modernen Shells, das was heutzutage so häufig eingesetzt wird, die können es definitiv.
Ja.
Ich hätte nämlich jetzt gesagt, die KSH kann keine Aliase.
Okay.
Also aus das muss man nämlich jetzt zum Beispiel bei der ZSH ist es sehr interessant. Die ZSH ist auch so ein Sammelsurium aus verschiedenen anderen Shells. Mhm. Es ist nicht mit 1990 die erste Shell aufgekommen, sondern diese Steuerungsprogramme für Computer gab es auch schon vorher, also für interaktive Eingabe, sondern die sind eigentlich schon mit den Systemen selber entstanden. Und da waren früher die KSH zum Beispiel eine, die Corn Shell, genau. Mhm. Und die C-Shell, also die C-Shell, CSH, Vorläufer. Und von denen hat dann die ZSH sich auch viele Ideen einfach genommen.
Ja. Also ich glaube so.
Fortgeführt.
Ich glaube, ganz zuerst war es einfach nur die SH,
die,
der irgendwie Stephen Born oder Peter Born oder irgend so jemand, also irgendjemand namens Born. Glaube ich, nach meiner Erinnerung hat das. Ach nee, es gab noch eine eher. Falsch.
Oh, es gab eine.
Osh. Die Thompson Shell, die den schönen Namen Osh hatte, also OSH, war zunächst, war sozusagen laut der allwissenden Müllhalde, die erste Shell, die zwischen 71 und 79 Standard Shell bei Unixen gewesen ist. Und interessanterweise auch das Pipe-Konzept, also das dieses Leitung, Weiterleitung von den Ein- und Ausgabeströmen, das hatte die damals schon mit drin, die
das
erste Shell. Also es ist quasi von Anfang an mit dabei gewesen.
Ja, weil das wahrscheinlich auch ganz tief mit dem Unix drin verwurzelt ist, was ja eben auch diese Bedingung ist, dass es sich da um die Datei Descriptor 012 dreht. Bei diesen Sachen. Also das ist ja schon wirklich so elementar in diesen ganzen Programmen drinne, dass es auch bei Zeiten dazu gekommen sein sollte.
Genau, und dann kam die Born Shell, also die als SH immer noch zu finden ist. Also in der Regel gibt es unter bin SH eine Datei oder also einen Eintrag, der aber in der Regel nicht mehr die Born Shell ist, sondern ich glaube meistens auf die Bash zeigt oder auf die Dash.
Genau.
Das ist, also früher war es eigentlich immer die Bash und dann hat Debian, ich glaube Debian war das, die Dash entwickelt haben, oder?
Genau, die haben diese Debian ASH.
Richtig.
Und die ASH war, glaube ich, eine BSD-Shell.
Genau, und das, also auf Debian-System ist das der Zeiger jetzt auf die Dash, glaube ich, standardmäßig.
Genau, weil die etwas abgespeckt ist, also wenn man die DASH als Shell zur Eingabe und zur Arbeit bekommt, die ist nicht ganz so komfortabel. Ja, genau, sie ist sehr rudimentär ausgelegt. Das Wichtigste, was notwendig ist, um eben Shell-Skripte, also diese kleinen Programme auszuführen und auf diese Art und Weise eben auch schnell sein kann.
Ja.
Das ist gerade das, was weshalb Debian damals auch diesen Wechsel vorangetrieben hat, weil sie eben gesagt haben, die Shell wird so oft aufgerufen. Damals gab es halt auch noch ein Startsystem, ein Init-System, was sehr stark auf Shell-Skripte gesetzt hat und daher eben auch eine also häufig eben dieses Programm bin-sh ausgeführt hat und daher musste es halt flott gehen. Oder es hat damals auch wirklich eine Geschwindigkeitsgewinnung gebracht.
Ja, genau. Und also sozusagen nach der SH gab es dann eben die Shells, die das angesprochen hat, also die CSH, die KSH, dann gab es irgendwie die Public Domain, C-Shell, Corn Shell, PD, KSH oder so, also irgendwie so eine, die schon fast irgendwie einen ellenlangen Namen hatte nochmal. Ja, dann, also dann die Bash war eigentlich, als ich mit Linux angefangen habe, war sozusagen die Bash mir nahegebracht hat, was man genutzt hat. Und erst später habe ich dann irgendwann mal was von der ZSH gelernt. Und damals war es für mich auch noch so, dass die ZSH, die kam am Anfang oder kommt auch jetzt noch eigentlich unkonfiguriert. Die kommt sozusagen ohne diese ganzen, ich sag mal, Nettigkeiten. Und das hat mir am Anfang sozusagen den Start ein bisschen schwer gemacht, weil ich irgendwie, also nach meiner Erinnerung zunächst erstmal noch weniger konnte als die Bash. Mhm. Und ich dann erstmal sozusagen wieder Zeit investieren musste, um herauszufinden, was kann die denn eigentlich Cooles. Und dann gab es aber dann zum Glück einige andere Leute, die da schon was an Informationen bereitgestellt hatten. Und dann bin ich doch relativ schnell auf einen sehr guten, sinnvollen Stand gekommen.
Was auf alle Fälle heutzutage ist, wenn ihr einfach so das erste Mal die ZSH startet, dann kommt da so ein Abfragemenü.
Richtig, das gibt es schon relativ lange, dieses
genau.
Menü.
Deshalb würde ich sagen, da war schon damals auch diese Frage dabei, ob du die Vervollständigung, die Tab-Vervollständigung aktiviert haben möchtest oder nicht.
Ja, vielleicht.
Aber meine Anfänge mit der ZSH sind auch so weit zurück, dass ich da auch nicht mehr sagen kann. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie ich dazugekommen bin, weil nämlich das Interessante ist, dass schon die Mac OS, also oder OS X, sehr lange die ZSH mit dabei hatte. Mhm. Das ist auch interessanterweise jetzt die Standard-Shell geworden bei denen. Mhm. Und da kann es sein, dass ich zum Beispiel auch dort mit der ZSH in Kontakt gekommen bin. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher.
Ja.
Aber irgendwann stand für mich auch einfach mal das Erlebnis, dass man der Möglichkeiten in der ZSH mehr hat. Beziehungsweise war damals die Tab-Vervollständigung von der ZSH um Weiten besser als das, was damals, also wirklich damals die Bash geboten hat.
Ja.
Weshalb ich damals auch also wirklich sehr wechselwillig mir die ZSH auch eingerichtet habe.
Genau. Also was, wenn wir nochmal vielleicht zurückkommen, also weil ich jetzt gerade bei den Aliasen gestehen geblieben oder überhaupt angefangen hatte, das ist eben so eine Möglichkeit, sich die Arbeit zu vereinfachen, dass man sich einfach sagt, okay, ich habe jetzt einen Befehl, den ich quasi immer gleich eingebe oder sozusagen zumindest einen kleinen Abschnitt von eines Befehls.
Und da kannst du ja auch auf die ZSH-Spezialität der Global Aliases.
Da will ich ja gerade hin, genau. Und das, dann kann ich das eben sozusagen so eingeben und kann das mit einer Kurzvariante eingeben. Und das, sowas bietet erstmal, also fast jede Shell. Also wie gesagt, mit einer Einschränkung. Ich, so vom Gefühl her würde ich sagen, die ZSH kann das nie. Aber, also du sagst die KSH und es, vermutlich hat keiner von uns beiden recht.
Ja.
Und es ist irgendwie irgendein anderer. Aber ich weiß nicht. Also, aber das können aus meiner Sicht vergleichsweise viele Shells,
genau,
diese Alias
setzen. Alias.
Das ist auch, genau. Und das war nämlich eines der Sachen, die dann die später der ZSH cool fand, dass es eben sozusagen diese globalen Aliase gab. Also sozusagen bei dem Alias ist es halt so, den gebe ich irgendwie ein und dann, wenn ich einen Befehl einführen will, also wie bei meinem MLS-Beispiel, ich gebe das am Anfang ein, MLS fertig. Aber ich meine, MLS ist ein schlechtes Beispiel.
Nee,
aber
das passt schon,
okay,
weil eben genau entscheidend ist, dass die Aliase nur am Anfang beachtet werden. Mhm. Man kann auch an MLS wie an ein echt existierendes Programm noch weitere Optionen dranhängen. Also MLS minus, man kann das nach hinten hin halt nur erweitern.
Ja, mir fiel jetzt nur kein Beispiel ein, wie ich sozusagen vor mein MLS was schreiben kann, weil das LS nie unbedingt reagiert auf irgendwas, was noch vorher kommt, weißt du? Also das ist aber
doch, an sich, also da fällt, da habe ich nämlich zum Beispiel für mich so ein Alias-Ding definiert, die Variablen-Expansion. Also
okay.
Es ist pestig, immer wieder hinschreiben zu müssen, lc-all ist gleich c.utf8 oder sowas.
Ja, ja, ja.
Und deswegen gibt es bei mir den Alias lcc, hinter den ich dann mein Alias MLS packen kann und so weiter.
Genau. Aber das Hauptproblem ist halt wirklich, dass dieser Alias, der muss immer am Anfang stehen. Also zunächst erstmal. Und dann gerade sozusagen eines eben der Probleme, in die man irgendwie schnell rennt. Ich glaube, es dauert eine Weile, bis man es als Problem wahrnimmt. Oder also es könnte auch sein, ich habe es erst dann als Problem oder als Lösung wahrgenommen, als ich diese ZSH-Lösung kannte, ist, wenn man irgendwie diese jetzt einen Befehl eingibt und danach nach Beispiel was sucht. Also das ist eine Möglichkeit. Also man crappt in diesem Ergebnis nach irgendwas anderem. Und dann muss man immer Alt-GR und hier kleiner Pipe als drücken, also um dieses Pipe-Zeichen, dann Crap und dann gibt man weiter was ein. Oder, also das ist eben eine so eine Kleinigkeit. Und da bietet jetzt die ZSA eben so eine globale Alias an, wo man sagen kann, okay, ich mache mir sozusagen ein Alias für Pipe und Crap Und also bei mir liegt das, wie wahrscheinlich bei vielen, aber auf dem großen G. Das heißt, ich kann dann eingeben MLS für meinen ersten LS-Befehl, großes G, Suchbegriff und dann vielleicht noch irgendwas anderes. Mhm. Und dann wird das sozusagen intern zu Pipe, Crep und so weiter erweitert. Und das ist halt, also dieses Eingeben, also diese Ersparnis von diesem Pipe und Crep und so weiter, war irgendwie, also wirklich eine große Erleichterung für mich, die ich hinterher wahrgenommen habe.
Was auch also für mich auch so ein Punkt mit da dran war, zu den damaligen Zeiten gab es immer mit der Tastatureingabe und Encoding und Verständnisschwierigkeiten über die Rechner hin, was man eben genau umgehen konnte. In dem Moment, wo man halt diese Pipe nicht mehr auf der Tastatur suchen musste und sich dran erinnern musste, wo war die nochmal auf der englischen und verdammt, jetzt hat ja jetzt irgendein Verrückter das Ding auf Französisch gestellt, sondern da habe ich einfach das große G. Das ist ja direkt auf der Tastatur aufgedruckt. Was es mit erleichtert. Und ich habe bei mir auch das Ganze noch so weit erweitert, weil, Herrgott, ich weiß ja nicht jedes Mal, ob das Programm mir das auf der Standardausgabe oder auf Standard Error raushaut oder sowas.
Also du sammelst das vorher ein.
Richtig, ich habe also diesen Alias, diesen Global Alias, der irgendwo innerhalb dieses, in der Eingabe auftauchen kann, ist bei mir einfach zwei Umleiten nach und 1, also die Standard Error mit in Standard 1, Standard Out reinpacken, damit Crep das eben abfangen kann. Vor Crep steht dann eben bei mir auch gleich noch meine LCC, sowieso fest mit drin. Und warte mal, irgendwas packe ich nämlich auch noch Interessantes bei, ein nettes Problem, wenn man nämlich immer nach Ausdrücken Crep ist ja, dass man da gerne die Sternchen verwendet. So. Sternchen sind aber auch gerade für die Shell von Bedeutung. Ja. Und da gibt es auch wieder solche Hilfsanweisungen, und zwar ein No-Glob. Also ignoriere diese Sternchen, Fragezeichen und so weiter. Und genau das habe ich auch mit dort reingepackt. Also bei mir ist dieses Groß G.
Fünf Zeilen Text.
Irgendwann zu einer schönen großen Ausdruck geworden, den ich auch ernsthaft nicht jedes Mal eintippen will.
Ja.
Also, und der mir aber ganz, ganz viel das Leben erleichtert, weil ich halt nicht mehr drüber nachdenken muss. Oh, übrigens, hier kommt die Ausgabe auf Standard Error raus und das Sternchen, was du jetzt gerade eingibst, müsstest du eigentlich maskieren. Und solche Sachen. Also da sind diese Global Aliase, die es da gibt, wirklich eine schöne Sache, um die Arbeit zu erleichtern. Ich habe da auch noch, also bei mir ein großes S für SED, weil ich den auch gerne mit einsetze.
Großes L für Less habe ich noch, das ist auch sowas.
Richtig, ja. Less ist nämlich auch, weil ich Less auch gerne noch ein paar Optionen mit reinschiebe. ein großes T habe ich, glaube ich, auch noch für T. Also
Das ist also entweder was anhängen oder oder einfach überschreiben. Also es ist quasi wie die Umleitung, wie größer als oder größer.
Aber ich überlege, weißt du, was T heißt? Nee, das kommt, glaube ich, wirklich von der Weiche. Das, glaube ich, war die Intention hinter dem Befehlsnamen. Ist ja immer lustig, bei diesen Unix-Befehlen zu raten, was sie sein sollte oder woher man wie man auf diese kryptische Abkürzung gekommen ist, weil sie sich dann aber auch besser einprägen. Also in diese Freiheiten der Festplatte zu erforschen, sind eben dann zu DF geworden. Genau.
Ja, und diese Alias, also das ist so eine Kleinigkeit, die aber wirklich aus meiner Sicht einen großen Effekt hat. Und also das war auch, als ich das herausgefunden habe, dass das geht damals, war das für mich wieder so ein Schritt, wo ich dachte, ja, die ZSH bringt dir echt wirklich was.
Und ich habe auch in meiner ZSH-Konfigurationsdatei eine große Liste von Aliasen. Ja. Zwar wenige von diesen Global-Aliasen, aber eine Masse von irgendwelchen Programmen mit Optionen, weil ich eben häufig, zum Beispiel ich habe entdeckt, DD hat eine nette Option irgendwann jetzt dazu bekommen, dass sie einen den Fortschritt anzeigen können. So, das merke ich mir nicht jedes Mal ich hab, und so weiter. Also man ist ja einfach auch nur Mensch und den Menschen unterstützt die Shell. Oder den Mensch und die Shell
unterstützt den Mensch.
Beim Menschsein.
Richtig.
Und dementsprechend habe ich bei mir ein Alias für DD. der eben genau diese Option mit beinhaltet, mit irgendwas mit Progress oder sowas.
Ja, also ich glaube, du kannst irgendwie drei verschiedene Anzeigen da haben mit Punkten und mit ist gleich oder mit, also irgendwelchen, du kannst nochmal irgendwie die Ausgabe nochmal einstellen.
Genau. Und das macht bei mir den Großteil der Aliase aus, ja, die ich da so genau habe.
Das Einzige, wo ich jetzt vor kurzem mal reingefallen bin, wo ich das einen Moment brauchte, nachzudenken, was jetzt los ist. Also ich habe quasi meinen Befehl eingegeben und bekam immer eine Fehlermeldung, dass irgendwie irgendwas bei grep falsch ist. Grep fehlt irgendwie eine Option. Und dann irgendwann, als ich dann drüber nachdachte, fiel mir auf, ich habe also hier irgendwas mit Groß G und ich hatte aber in dem Fall ist auch nach einem Groß G gesucht. Und das war halt erstmal ein bisschen blöd, weil er jetzt die Shell quasi das Groß G wieder expandiert hatte und dann war, da hing ein Grep-Befehl in der Luft, weil es da keine Option dazu gab oder kein Suchbegriff quasi dazu gab. Und ja, also das war so der, aber das ist das erste Mal seit vielen Jahren, wo ich da ein bisschen reingefallen bin.
Das muss ich auch sagen. Mich hat echt überrascht, so über die Zeit hin zu sehen, dass man sehr wenig mit großen Buchstaben, mit alleinstehenden großen Buchstaben arbeitet, so das Problem bloß eben in S, in G, in L als so ein Global IOS verwendet werden.
Genau. Und wenn wir aber jetzt wieder zurückgehen und den langen Befehl, den wir eingegeben haben, also den Alias, da braucht man nicht viel weiter dazu sagen oder gibt es noch irgendwas, was...
Nee, also es gibt noch andere Aliase, aber was interessant ist, dass die Shell, also die ZSH, ich glaube, das hat sie nämlich noch jetzt als Vorteil gegenüber der Bash, dass sie auch die Tab Completion bei Aliasen, also wie du vorhin deine MLS definiert hast, funktioniert auch die ZSH noch problemlos, wenn ich dann eben sage, Bindestrich Tab.
Da komme ich aber gleich dazu, was ich eigentlich noch sagen will, ist, wenn ich jetzt wieder dabei bin, diesen L-langen Befehl einzugeben, wo ich mir jetzt erstmal mit dem Alias vielleicht weitergeholfen habe, was eben die auch, also Shells können, ist, dass man in, sozusagen in der History suchen kann. Also, Steuerung R ist da, darauf ist es meistens gebunden. Also bei der Z-Shell ist es dann irgendwie so ein Befehl, der dann dahinter hängt, der aufgerufen wird, aber sozusagen drückst Steuerung R und fängst an, den Befehl einzugeben und während du das eingibst, guckt die Shell quasi in den bisher eingegebenen Befehlen nach und zeigt dir sozusagen einen Befehl an, den du schon mal in der ähnlichen Art und Weise eingegeben hast. Und deswegen reicht es dann manchmal zu, irgendwie die ersten ein, zwei Buchstaben einzugeben oder sagen wir zwei, drei Buchstaben einzugeben. Und dann hast du den du eingeben willst und drückst einfach beherzt auf Enter und kannst wieder ausführen. Also das wäre sozusagen die zweite Möglichkeit, die als Arbeitserleichterung da ist.
Also diese History grundsätzlich, das ist auch das, was an diesen Ausrufezeichen Befehlen hängt. Wenn man zum Beispiel mal geschickterweise Ausrufezeichen eingibt, dann führt man praktisch den einfach vorangegangenen Befehl ein zweites Mal aus. Was klingt etwas obskur, aber tatsächlich, wenn man halt auf langsamen Terminal, also eine langsame Verbindung hat zu einem entfernten Rechner, dann kann das eine Erleichterung sein. Man kann also wirklich nicht mit hoch, oh verdammt, habe ich jetzt wirklich hoch oder habe ich schon zweimal hoch?
Ja,
und, wie das dann so ist, aber die zwei Ausrufezeichen, Enter, sowas. Und dass natürlich auch hinter diesen zwei Ausrufezeichen die ZSH noch viel Spielraum lässt, was man damit machen kann.
Genau.
Richtig.
Ja, genau. Und das ist also, wie gesagt, das Ctrl-R, da gibt es auch nicht viel dazu zu sagen. Das kann die ZSH, das können auch viele andere Shells. Also das ist jetzt wenig überraschend. Und das, was du auch jetzt schon angesprochen hast, was durchaus Leben erleichtern kann, ist, wenn ich jetzt sage, ich bin wieder bei meinem LS-Befehl.
Achso, nee, ich würde nochmal zur Suche. Nee, es gibt nämlich auch noch eine zweite Form der Suche, die muss man sich bei der ZSH auch erst reinkonfigurieren. Und zwar, dass man passend zum Anfang, also dass man ohne Steuerung R einfach beginnt, gibt einen Befehl ein und ich habe es bei mir eben auch schon auf die Hoch-Runter-Tasten dann gelegt, sodass ich dann nach oben tippe und dann sucht er in dieser History nach eben passenden Befehlen, die genau so anfangen.
Okay.
Das ist auch manchmal echt noch eine Hilfe, weil eben mit Steuerung R sucht er überall, an jeder Stelle. Also dann muss ich nicht unbedingt den Anfang treffen, sondern ich kann irgendwo eben wie bei grep oder sowas innerhalb des Suchbegriffs mein mit Steuerung R landen, Enter drücken und ausführen. Oder eben die andere Variante ist eben zu dieser History-Suche anhand des Beginns.
Das stimmt, ja. Und es ist immer bei den diversen Shell-Aufsätzen, die es gibt, ist es, ich glaube, gibt es auch mittlerweile einige, wo du einfach lostippst und das sozusagen, ohne dass du Ctrl-R oder sowas eingibst, quasi schon direkt beim Tippen nochmal deine History rumsuchst. Was?
Okay, das habe ich noch nicht gemacht.
Aber also, das finde ich auch eher nervig, muss ich sagen. Das ist dann sowas, wo was mir so ein Tick zu viel ist. Also ich finde das dann irritierend, weil dann siehst du irgendwas, was da geschrieben ist und dann muss ich erst mal überlegen, will ich das jetzt eigentlich oder will ich was anderes und deswegen, manchmal will ich einfach sozusagen sinnlos was in meine Shell eingeben, ohne dass ich drüber nachdenken muss, was da, was die Shell gerade noch für mich mitmacht.
Also ich selbst habe es noch nicht genutzt, kann es mir aber schon als vorteilhaft vorstellen. Man müsste mal gucken, wie gut letztendlich die Trefferrate ist. Ob häufiger die Verwirrung vorliegen und man dadurch ausgebremst wird oder ob es tatsächlich immer genial errät, also den Blick ins Gehirn, der Computer ins Gehirn blickt und weiß, was man will.
Was ich dagegen in dem Zusammenhang, was mir gerade einfällt, was ich sehr schön finde, was jetzt also zwar mit der ZSA mit, also indirekt mitkommt, das ist quasi so ein Add-on kann man auch nicht sagen. Also es ist quasi ein ZSH-Skript, was man schon installieren kann. Das ist ein Befehl, der, ich glaube, das Repository heißt nur Z. Und dieses Z-Repository, das führt im Hintergrund, also wenn du das einbindest in deiner Shell, quasi eine Statistik, in welche Verzeichnisse du wechselst.
Oh. Okay.
Und dann, mir ist es auch so, dass ich eigentlich sehr oft in bestimmten Verzeichnissen wechsle, die auch einen eindeutigen Namen haben. Das heißt, du gibst nur einen Teil des Namens an. Und dann wechselt er automatisch in das richtige Verzeichnis rein.
Aha.
Und das ist auch in dem Fall auch dynamisch, weil auch wenn sich das mal wechselt, deine Arbeitsweise, musst du nicht, also früher habe ich halt auch sowas mit einem Alias dann erledigt, dass es irgendwie vielleicht ein Alias gab für irgendwas. Und das ist aber jetzt, das sagst du nur Z und AB und dann wechselt er ins Verzeichnis, keine Ahnung, irgendwas, was AB enthält, was, irgendwas du immer wieder aufrufst zum Beispiel.
Interessant. Also ich habe das gelöst halt über Variablen, dass ich solche Variable $D für User Share Doc und L für var log habe, weil eben auch die ZSH schöne Tab Completion mit, auch dann liefert, wenn solche Variablen einbezogen sind. Und ansonsten ist bei mir wahnsinnig viel, was einfach über die Tab-Completion läuft.
Ja, wo ich einfach das ist ja jetzt ein guter Zeitpunkt, weil da wollte ich vorhin gerade hin zur Tab-Completion, weil das ist, glaube ich, so eines der super Features der Z-Shell. Aber was macht Tab-Completion im Allgemeinen bei auch anderen Shells erstmal?
Also eben genau auf Tab eine Vervollständigung liefern.
Perfekt, genau. Also man drückt die Tab-Taste und dann versucht die Shell quasi das, was man gerade eingegeben hat, also dort, wo der Cursor steht, das irgendwie zu vervollständigen. Das heißt, wenn man an einem Befehl ist, versucht es vielleicht, den Befehl zu vervollständigen. Und genauso, wenn man gerade in einem Verzeichnisbaum steht, versucht es sozusagen, den Verzeichnisbaum, also die Stelle quasi zu vervollständigen. Also wenn man /us eingibt und drückt Tab, dann wird es in R reinschreiben, dann kann man BI meinetwegen eingeben, wird es bin machen und so weiter und so weiter.
Genau, also eben das vervollständigen.
Genau, also ohne dass es spart einfach wieder Tipparbeit. Idee ist hier wieder, eben Faulheit, man tippt weniger ein und also das muss ich sagen, mich macht es immer wahnsinnig, weil wenn ich, also es gibt wirklich viele Leute, die kennen das nicht oder haben das einfach nie eingeübt und die geben dann ein ls minus abc Leerzeichen slash usr slash bock slash irgendwas und stellen sie fest, ach, ich habe mich verschrieben. Dann rück, die, also die Backlöschen-Taste da wieder gedrückt, solange bis man wieder da vorne ist. Oder manche machen gleich, die löschen die ganze Zeit und fangen nochmal neu an zu schreiben.
Echt?
Und das ist sowas, wo ich davor sitze und wahnsinnig werden könnte, genau.
Ja.
Und das ist auch auf der anderen Seite eben die Leute, wenn die mich dann was sehen, an der Shell zu arbeiten, das ist halt einfach hier, also das eine Spezifikum der ZSH ist, dass wenn ich so einen Verzeichnispfad eingebe, dass ich einfach nur /Anfangsbuchstabe, wenn ich fertig bin, drücke ich dann Tab und dann geht es sozusagen zurück und überlegt, wie kann man das sozusagen vervollständigen, ordentlich und dann hat man halt schnell auch einen langen Verzeichnispfad eingegeben oder vervollständigt.
Genau, also eben für /U/S/D zum Beispiel, ist einfach für das S die Vervollständigung mit SBIN, was ja auch im User liegt, nicht sinnvoll, weil es da drin kein D-Verzeichnis gibt. Oder sowas.
Ja, ja.
Und von der Seite her, genau, kann man auch schon die Tipparbeit dadurch reduzieren, dass man so ein relativ eindeutiges Konstrukt da an Abkürzungen eingibt.
Ja, genau. Und das ist sozusagen das, was die meisten Shells halt können, dass man einfach sagt, ein Kommando vervollständigen und die Pfade vervollständigen. Das ist sowas, das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal sozusagen mit Shells umgehen müsst. Das erspart wirklich viel Tipparbeit. Und zum anderen ist es auch so, wenn man sozusagen einen Befehl eingibt und nicht weiß, wie der weitergeht, zweimal auf die Tab-Taste hämmern, zeigt meistens dann an, was für Befehle es gibt, die sich vervollständigen lassen. Und dann hat man auch eine Idee, okay, wie könnte der Befehl jetzt zu Ende lauten? Also das ist auch nochmal so ein bisschen...
Genau, also auch Hilfe. Zum Vermeiden von Tippfehlern.
Richtig.
Auch absolut ein Helferchen. Hm. Und dann fängt das nämlich so langsam an, wo es dann wieder zur ZSH spezifisch oder... Also ich habe halt lange auch nicht mehr mit der Bash gearbeitet und ich habe die auch noch nie wirklich so weit auskonfiguriert, wie ich es jetzt mit der ZSH habe. Hm.
Also mittlerweile gibt es das. Also damals, als ich angefangen habe, gab es das noch nie, aber mittlerweile bei einigen Sachen gibt es das auch bei der Bash, nämlich dass du die Optionen von Befehlen vervollständigen kannst. Also das meinte ich jetzt erstmal.
Nee, ich dachte jetzt auch bei den Pfaden, dass man zum Beispiel Tippfehler korrigieren lassen kann.
Das weiß ich nicht.
Denn das habe ich bei mir in die ZSH reinkonfiguriert, dass ich mir überhaupt keine Gedanken mehr mache. Ist das nur eine großgeschrieben? Ist da nur eine irgendwie... Wuff, da soll die ZSH mal kurz nachgucken, so mit ein bisschen Ähnlichkeit drüber gehen. Und mir dann eben Vorschläge liefern.
Richtig.
Und großteils trifft das, was da erraten wird, beim ersten Mal zu, so dass ich eben über solche, wie ist dieses ganz konkret geschrieben oder sowas, mir gar keine Gedanken mehr großartig machen muss, eben bei, das beginnt sogar, dass man da einfach auch Buchstaben vergessen kann, zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, LibreOffice oder sowas aufrufe, war das nur ein LO-Writer oder ein LO-Calc oder ein L-Calc oder was auch immer. Ich kann da eben L-Calc hinschreiben, Tab, und der packt mir das O noch mit hinein.
Ja.
Also das ist das, was auch sehr, sehr viel einen hilft, also, oder ich sag mal, was eben diese digitale Demenz fördert, weil man sich einfach dann viele Sachen nicht mehr merkt. Ich weiß nämlich noch, in meinem LPI1 Zertifikat wurde auch gefragt, wie heißt denn die Konfigurationsdatei? Und da muss ich sagen, ganz ehrlich,
etc, tap tap.
Ja, genau, also unterm Strich ist es genau das, wo ich dann dachte, keine Ahnung, ob das nur eine .cfg heißt oder .config oder .grb oder weiß ich nicht, meine Shell.
Also das genau, ist, richtig, das soll ich doch wissen.
Genau, da hätte ich gerne auch in der Prüfung mal die Tab-Taste gedrückt. Und das nimmt einen einfach auch wahnsinnig viel Arbeit ab und fördert einfach auch diese reduziert die Fehler. Das ist ja das, was man am Ende loswerden will.
Genau, und das Raten ist eins, und das, wie gesagt, was ich damals für unglaublich überzeugend fand, war die Vervollständigung von Optionen bei Befehlen.
Ja.
Also ich kann jetzt wieder sagen ls minus und dann drücke ich Tab. Und bei SYLS ist es ein bisschen gefährlich, das zu machen, glaube ich, weil das ist ein Bildschirm voller Optionen. Aber also generell ist es halt hilfreich, weil du kannst es eben sozusagen dir anzeigen lassen. Und ich weiß nicht, ich vermute, bei LS ist es genauso, dass dann eben da steht, bei minus, also da steht die Kurzoption, minus A, dann minus, minus all und nochmal die Erklärung, was das bedeutet. Und das ist halt auch nochmal schön, da kannst du nochmal so drüber scrollen und gucken, was brauchst du und was ist halt hilfreich.
Ja. Genau, das ist das. Die ZSH kann eben die Vervollständigung kontextabhängig. Also genau. Die hat entwickelt ein gewisses Verständnis dafür, wo du gerade dich befindest, also um was es da an dieser Stelle gehen könnte, wo du die Tab-Taste drückst und versucht dann auch etwas Passendes zu finden. Also eine Option von SSH ist ja gerade der Befehl erstmal der Surfername, den man vervollständigen müsste. Genau. Es wird also nach SSH nicht einfach irgendwie ein Befehl vervollständigt, sondern es wird eben als erstes ein Surfername vervollständigt und danach weiß eben die ZSH, dass da dass dann einfach der Befehl beginnt, den man auf der anderen Seite ausführen möchte. Und es macht Vorschläge dafür, welche Befehle man ausführt. Und danach fangen die Optionen an, die zu dem Befehl gehören. Und nicht eventuell die Optionen, die zur SSH gehören.
Richtig, genau. Und das Schöne ist halt auch gerade bei SSH, dass es weiß in Anführungsstrichen, auf welchen Servern du üblicherweise rumrennst. Und schlägt dir auch genau die vor. Also sozusagen, es gibt ja die SSH-Config-Datei. Wo man sich eben sozusagen bestimmte Hosts auch konfigurieren kann und die werden dann eben mit durchgegrast und ja dann auch mit angeboten zur Vervollständigung.
Genau, das ist auch so, die ZSH greift auf verschiedene Informationsquellen zurück. Ja. Man kann das eben auch selber konfigurieren, dass man sagt, das ist gerne die Liste der Rechnernamen, der Hosts, die ich immer so bei der Vervollständigung angeboten bekommen möchte oder eben wie der Blick in die früher mal lesbare Known Hosts.
Ja.
oder eben wie in die SSH-Config oder sowas. Und da wird halt mal kurz reingeguckt. Und was sind denn dort alles für Rechner verzeichnet?
Genau.
Das ist echt interessant, dass was die ZSH an Informationsquellen nutzt, um an diese Optionen ranzukommen. Und da ist es zum Beispiel, hatte ich jetzt vor kurzem gehabt, dass mir bei dem Cargo-Befehl für Rust fehlten mir Optionen. Da waren halt gewisse Vervollständigungen nicht dabei, obwohl die ja eigentlich in der Cargo-Hilfe-Ausgabe dabei waren. Und da habe ich im Prinzip diese Cargo-Vervollständigung dahin umgebaut, dass sie kurzerhand einfach die Cargo-Hilfe-Ausgabe auseinandernimmt und mir auch diese tatsächlich verfügbaren Befehle alle ausgibt.
Schick.
Und es ist auch cool, dass viele Programme mittlerweile auch gezielt darauf aus sind. Ich glaube, beim Cargo war es nämlich auch so, dass man sagen konnte, hey, sag mir doch mal kurz, was es alles für Unterbefehle gibt. Also wo ich sagen kann, Cargo RM oder sowas. Dass es gezielt diese Liste ausgibt, die man natürlich eben in so einer Shell-Completion dann besser verwenden kann.
Ja.
Also dieses ganze Completion-Zeug hinten dran ist einfach auch Shell-Skripte, das sind einfach auch nur einfach Programme, die diese Logik, die einfach implementierend und die Möglichkeiten an Optionen zusammensuchen, was dann einfach diese Tab-Taste zutage fördert.
Genau. Also auch wenn man mal Programme macht, also Make eingibt.
Ah.
Genau, also das ist halt auch so super, dass, ich meine, man kann einfach landläufigerweise so make eingeben und dann passiert irgendwas, aber dann gibt es halt auch nochmal make all und make this und make jenes und so weiter. Und da kann eben auch so, man gibst make ein, drückst tab und dann zeigt er dir quasi die Anzahl der Möglichkeiten an, die eben in deinem make-File halt drinstehen.
Genau. Also das ist die ZSH, guckt dann auch eben mal kurz in das Make-File rein oder sie fragt Make, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei Make auch eine Möglichkeit ausgeben zu lassen, welche Direktiven definiert sind. Aber genau das, wie auch immer sie das macht, das ist ja das Schöne daran.
Ja.
Es funktioniert einfach.
Genau.
Und da hat man dann die wirklich auch passenden Vervollständigungen. Inklusive eben zum Beispiel auch Fehlerkorrektur.
Genau. Also deswegen, wenn ihr jemals die ZSH nutzen solltet, nutzt intensiv die Tab-Taste. Also immer, wenn ihr nicht weiter wisst, drückt Tab und die ZSH wird euch helfen, kann man sagen.
Genau.
Genau, und das ist sozusagen, wenn man erstmal was eingibt, sind das so wirklich verschiedene, sehr interessante Helferlein. Also von Aliasen, Suche, Tab-Vervollständigung, die das Leben auf der Shell dann wirklich einfach machen, wo man dann auch, also wenn man mit ein bisschen Übung in einer relativ hohen Geschwindigkeit dann auch arbeiten kann,
ja,
finde ich.
Definitiv. Und dann geht das ganze Universum ja noch weiter. Was nämlich auch echt cool ist, ist bei dieser ganzen ZSH diese Möglichkeiten von Variablen, mit dem Umgang mit Variablen, weil die schon viele Dinge eingebaut haben, die man recht häufig braucht, wenn innerhalb einer Variablen zum Beispiel ein Pfad hinterlegt ist und man dazu den Dateinamen extrahieren möchte. Also diesen ganzen Teil, was vorne dran mit den Verzeichnissen steht, wegschmeißen möchte, würde man auf der Bash halt als das Unterprogramm BaseName aufrufen. Die ZSH hat das kurzerhand so gemacht, du kannst an die Variable hinten einen Doppelpunkt dran setzen und sagst, T wie Tail, also das hintere.
Den Schwanz.
Genau, das Schwanzstückchen. Also und bekommst dann dementsprechend nicht die Variable expandiert, sondern nur von der Variable den Rest.
Ja.
Oder du kannst eben auch so, das hatte ich gerade jetzt bei einer Geschichte gehabt, mit einem Doppelpunkt E die Extension dir holen. Also das, was hinter dem Punkt theoretisch steht. Mit Doppelpunkt H den Head. Also das, was eben genau vorne dran dieser Ganze. Und dann funktioniert das auch noch so weit, dass man sich im Prinzip den Tail vom Head holen kann, indem man einfach Doppelpunkt H, Doppelpunkt T macht. Und wenn man mal um diese Möglichkeiten weiß, dann setzt man die auch relativ häufig ein und da eben für die Arbeit, weil man natürlich eben auch bei der ganz normalen Eingabe ganz gern mal dazu kommt, kleine Skripte, also so, ich würde es bald sagen, Mikroskripte zu schreiben, die einfach irgendwie eine Schleife zum Beispiel haben, nimm eine Menge von Dateien und mache irgendwas mit jeder einzelnen Datei. Mhm. So, ich weiß gar nicht, also doch natürlich, die Bash kann auch eine Vorschleife. Aber es ist auch gängig, dass viele Leute sowas immer irgendwie in X-Arcs reinwerfen. Mhm. Also auch so ein Programm, was man verwenden könnte. Aber die ZSH hat eben dieses Konstrukt vor Variablename in und dann kann ich über einen Ausdruck beschreiben, was ich da gerne haben möchte. Kann da hinter ein Semikolon setzen und kann dann nämlich zum Beispiel auch schon dieses ganze Du und Dann Kram weglassen und nur meinen Singular, also meinen einzelnen Befehl dorthin packen. Wenn man sagt, wie zum Beispiel, ich möchte alle Dateien mit einer 2 hinten dran versehen oder ihnen hinten die Endung wegschneiden, also weil da Bug dran klebt, möchte ich überall das Bug wegnehmen. Dann kann ich das eben machen mit einem mv$i nach $i Doppelpunkt und jetzt müsste ich auch selber überlegen, was das Ding ohne X, ohne E war. Aber da gibt es auch eine Vervollständigung. Ja. Also Vervollständigung ist ja auch wieder das Stichwort. Ich weiß es nicht, weil mich die digitale Demenz ereilt hat, der Tab Completion.
Ja. Na, was ich da auch spannend fand, also gerade so bei diesen ganzen Schleifen bist, du kannst also auch da, also verschiedene sozusagen Schrittweiten angeben und du kannst, also du kannst einfach zu einem mit der geschweiften Klammer da arbeiten, also geschweifte Klammer 1, Punkt, Punkt 10 oder sowas, da wird es einfach von 1 bis 10 durchgearbeitet, beziehungsweise, also das dürfte auch mit der Wäsche gehen, mit der geschweiften Klammer, aber sozusagen kleiner als 1.
1 minus
10, also genau, du kannst aber jetzt sagen 0, 1 minus 10 zum Beispiel, dann zählt halt 0, 1, 0, 2, 0, 3 und so weiter bis 10 halt durch und so weiter. Also da kannst du halt auch nochmal so interessante sozusagen Schleifendurchläufe halt dir gestalten. Und das ging damals zumindest, als ich damit angefangen habe, mit der Bash halt auch noch in der Form.
Das gehört ja eigentlich in diese Kategorie der der Pfadauswertung, dieser Klops. Denn das ist das, da hat die ZSH, das ist nämlich auch wahnsinnig praktisch innerhalb von Dateinamen, wie zum Beispiel unter /dev, werden ja auch Partitionen zum Beispiel durchnummeriert, P1, 2 und so weiter. Wenn man aber eben nur die Partitionen 12 bis 17 bearbeiten möchte, kann man eben genau in der ZSH dann eben P, Spitze, Klammer auf, 12 minus 17 schreiben. Beziehungsweise was das Schöne an dieser Minus, an dieser Spitzenklammer-Schreibweise ist, man normalerweise wird ja auch 12 bis 17 noch passen, weil das mit einer 1 anfängt und von der 2 und so weiter. Schwierig ist es eben, wenn man so diese Grenzen überschreitet, wenn man von der 9 zu 10 kommen will, also von der 8 bis zur 12 gehen möchte. Das macht eben dann genau diese Spitzenklammer-Schreibweise möglich, dass ich sage 8 Bindestrich oder bis 12. Und das kapiert die ZSH, macht das passend und liefert mir dann das die möglichen Vervollständigungen und die möglichen Ergänzungen.
Genau, also es ist halt auch hier wieder eine leichte Verbesserung quasi von der Eingabe oder von der Arbeit quasi einfach mit den Sachen.
Genau, bis dahin, dass auch bei mir viele solche, das ist jetzt wieder so ein Zusammenspiel zwischen History und eben diesen Möglichkeiten der Vervollständigung, ich gebe auch oftmals Befehle so ein, dass sie situationsneutral sind, also dass sie im Prinzip so noch diese Platzhalter enthalten, weil ich sie einfach später recyceln möchte. Also wenn ich irgendwann, und da habe ich mehrere von diesen Befehlen bei mir in der History liegen, wo ich dann eben mit Steuerung R rangehe oder also oder auch mit dieser anderen Suche, und die ausgelegt sind für alle Umstände.
Okay.
So. Oder für mehrere Umstände. Und ich da mit den passenden Selektoren mir dort die Dateien auswähle und allgemein halt die Verarbeitung starte. Also das ist dann auch, wenn man so sich selber beobachtet oder wenn man halt guckt, was kommt häufig vor, kann man da auch schon mit dieser Eingabe, dass man vielleicht einmal etwas mehr Zeit reinsteckt, aber eben das Konstrukt dann auch super wiederverwenden kann.
Genau. Und was mir jetzt so noch so einfällt, was ich bei der ZSH auch sehr interessant fand. Also, ich meine, du hast ja dieses Eingabefenster. Mhm. Also dein Prompt, wie man so schön sagt. Mhm. Also diesen, und das ist üblicherweise ja irgendwie Anmeldename, @hostname und ja, irgendwie ein Verzeichnis noch mit drin.
Ja.
Und das war's. Und da ging das halt auch damals schon bei der ZSH los, dass dann man irgendwie, ich meine, gut farbig gestalten konntest es eh immer, aber dass du dann auf einmal irgendwelche anderen Informationen noch mit rein kodieren konntest in den Prompt. Also die Rückgabewert des letzten Befehls zum Beispiel oder mittlerweile, was ich auch sehr gerne nutze, ist sozusagen, wenn du in einem Git-Repository drin bist, dass du erstmal siehst, du bist im Git-Repository, wie ist der Status, ist es gerade clean, hast du irgendwas zu committen oder was anderes zu machen, in welcher Branche bist du halt drin, das ist also, und das ist dann alles sozusagen in dem Prompt quasi mit reinkodiert und das finde ich persönlich auch sozusagen wieder hilfreich für mich und das ist auch so ein, also wie gesagt, vielleicht geht es auch bei anderen, aber bei der ZSH geht es halt auf jeden Fall.
Genau, also das müsste auch, würde ich jetzt mal sagen, bei der Bash möglich sein. Bis dahin, dass dann die Frage ist einfach der Kreativität. Also was ich da einfach, ich selber schon lange drin habe, ist bei mir so eine gewisse Statusanzeige, dass ich sehe, was ist der Load auf dem Rechner, was ist gerade Netzwerk-IO, beziehungsweise auch Festplatte. Also das, was ich auf meinem lokalen Rechner so in Form der Grafik habe, in der Zeile oben. Aber für einen entfernten Rechner, ich halt mit jedem Befehl wieder mit angezeigt bekomme. Und mir fallen dadurch auch echt auch manchmal die Situation auf, hey, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Wie kann hier der Load gerade wieder mal bei 2 klemmen oder sowas? Eigentlich sollte hier keiner unterwegs sein.
Ja.
Und solche Sachen. Also das ist dann wirklich auch mit einer Frage, was man alles da sich an Informationen hineinbastelt und wie man die Chancen nutzt.
Und was ich da sozusagen an der Stelle vielleicht noch erwähnen will, also es gibt ja halt so Konfigurationsframeworks für die ZSH. Also weil, wie gesagt, im einfachsten Fall fängst du mit einer nackten Z-Shell an, die erstmal nichts kann, dann musst du erstmal tagelang Man-Pages und Hilfeseiten und keine Ahnung was lesen und dir das mühevoll zusammen konfigurieren.
Hast du so angefangen? Hast du es so gemacht?
Also am Anfang ja, und dann habe ich aber schnell gesehen, dass damals gab es das Krümmel-Projekt unter anderem. Also also das Krümmel-Projekt gab es schon, da habe ich schon eine Weile die ZSH benutzt und die Krümmel-Entwickler haben ihre ZSH-RC irgendwo online mitgestellt und da habe ich mir damals viel mit rausgeglaubt. Sozusagen. Also ich habe da einiges mitgenommen und wer damals auch so eine große Rolle aus meiner Sicht mitspielt und vermutlich ist es auch die Person, die mich überhaupt auf die ZSH gebracht hat, ist es Sven Guckes. Sven Guckes hatte eben also viel Anleitung zu Vim, zu Mutz, ZSH, zu diversen Kommandozeilen-Tools. Und also bei ihm war es immer so, die Seite, also der hat irgendeine Webseite bei der Uni Berlin, die manchmal war sie da, manchmal war sie nicht da. Also immer wenn sie da war, war es immer gut, mal mit Weg geht mal schnell drüber zu rennen. Und weil das war wirklich ein großer Fundus an Informationen, wie man die einstellen konnte. Und ich weiß, viele Einstellungen habe ich am Anfang von ihm einfach mit übernommen gehabt und habe dann von da und mit den Krümmel-Einstellungen und so weiter so nach und nach dann weitergearbeitet. Und ja, also und jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, was mittlerweile sehr gern benutzt wird, so gerade von Einsteigern, ist dieses OMYZSH-Teil. Also es gibt so eine Seite, die heißt omyz.sh. Und die bieten halt quasi so eine so recht gut vorkonfigurierte Z-Shell an und die kann man auch so einfach mit so Modulen nochmal mit erweitern. Also das lässt sich aus meiner Sicht recht einfach, kann man da die Z-Shell mit
vielen Funktionen
richtig, anstecken. Genau. Genau. Und was ich mal auch mit benutzt habe, was ich auch sehr cool fand, war Prezto hieß das, glaube ich, also P-R-E-Z-T-O. Aber ich bin dann halt auch mit der OMYZSH irgendwann dann weitergefahren. Aber es gibt einige von diesen Konfigurationsframeworks. Aber das OMYZSH ist das bekannteste und vermutlich auch beliebteste.
Ja. Genau. Also ich habe bei mir eigentlich ein handgeklöppeltes Ding. Also da habe ich dann, ist eine sehr große Konfigurationsdatei bis dahin, dass ich das auch bei mir aufgeteilt habe, je nach Inhalt in diese ZSH-Env, die zu einem anderen Zeitpunkt gelesen wird als die ZSH-RC und auch anders als Z-Login. was ich an gewissen Stellen ausnutze, denn zum Beispiel für diese ZENF, die wird immer gelesen und ist interessant, wenn man zum Beispiel diese speziellen ZSH-Expansion für FATE innerhalb der SSH nutzen möchte. Also wenn ich auf der anderen Seite auch nicht so richtig weiß, was da los gerade ist und welches die aktuellste Datei ist, dann kann ich meine ganz spezielle Option auch über die SSH mit durchreichen und muss dann aber ein bisschen basteln, dass ich genau das zur Ausführung bringe, dass ich genau diese Zusatzoptionen noch mit aktiviere, um die Expansion eben zu erreichen. Sonst funktionieren einige dieser Möglichkeiten, die die ZSH bietet, halt gar nicht. Richtig, und dann ist es bei mir auch wirklich so anlassbezogen, dass ich vieles so zusammengebastelt habe, was nämlich so über die Mailingliste zum Beispiel, also da habe ich auch viele so Informationen mit runter, also mitgenommen.
Hm. Das stimmt, das war am Anfang auch so eine beliebte Informationsquelle. Aber also mittlerweile ist mir da zu viel Rauschen, also sagen, das was du sagen mitnehmen kann, war dann irgendwann zu wenig das und dann habe ich die irgendwann abbestellt.
Also ich fliege da auch nur noch drüber. Genau. Ein cooles Feature, was mir nämlich auch jetzt gerade noch so auf der Zunge lag, war genau für diese Pfadvervollständigung, dass man da mit einer runden Klammer beginnen kann, gewisse Optionen zu beschreiben, wie man das vervollständigen möchte. Es ist nämlich zum Beispiel so diese einfachsten Dinge, es werden keine Punktdateien vervollständigt, so von dem normalen Stern. Ja. Das ist die Forderung einfach von der POSIX, also vom Standard her. Aber man kann genau dieses Verhalten deaktivieren, indem man da ein großes D reinpackt und dementsprechend auch die solchen Verzeichnisse mit vervollständigt bekommt, was eben sehr oft hilfreich ist. Dann kann man da auch reinpacken ein großes L, wenn man die Filterung nach der Größe haben möchte. Man kann dann auch sagen, ich möchte die Sortierreihenfolge vorwärts, rückwärts, nach Name oder nach Erstellungszeitpunkt haben. Ich möchte eben gefiltert haben, ob es eine Datei ist, also zum Beispiel setze ich dafür einen Punkt rein, oder ich möchte, dass auch Verzeichnisse berücksichtigt werden, dann schreibe ich da einen Schrägstrich rein und so weiter. So kann man diese Ausdrücke, die eigentlich nur dieser Stern sind im normalen, in der normalen Eingabe, kann man noch wesentlich besser spezifizieren. Ja.
Wobei die Betonung auf wesentlich liegt. Also da gibt es auch so ein paar Konstrukte, die, also wo ich einfach, wenn du es siehst, würde ich nicht mehr verstehen, zunächst, was da gemeint ist.
Richtig, also das ist, steht die ZSH dem Perl in nichts nach.
Richtig, genau.
Da kann man wirklich wunderschön lustige Sachen sich zusammenbasteln, aber eben, es ist möglich, man kann, wenn man dieses System verstanden hat, wenn man da weiß, was man lesen muss, dann funktioniert das auch. Ach ja, zum Beispiel ist da eine schöne Geschichte, dieses mit dem E, also Klammer auf E, und da kann man einen Befehl ausführen, der eben prüft, ob es ein Treffer ist, also ob es in der Ausgabeliste dabei sein soll oder nicht. Und das sind alles solche kleinen Helferlein, die da eingebaut sind, die einen das Leben erleichtern.
Genau.
Oder genau, zum Beispiel
also
auch
hier, was man NM0, nee, hier unten OM.
Genau.
Das ist halt, also
N heißt, wenn es eine leere Trefferliste ist, dann soll er sie im Prinzip trotzdem als leere Liste ausgeben und nicht einen Fehler schmeißen. Ja, das kleine M sagt mir gerade nichts. Und das O ist die Rückwärtssortierung anhand von, und da hätte ich jetzt bei dem OM gesagt, dass das anhand dieser Modification, also dieser M-Time ist. Und eckige Klammer 1 heißt.
Achso, hier ist sozusagen das Ganze als Feindausdruck. Da kann man sich ein bisschen besser herleiten.
Ja.
Aber ich muss sagen, also bei den Klammern, also da mache ich auch eigentlich nur mit den Sachen, die du gerade so erwähnt hast, irgendwas. Und also ich nutze das nie intensiv. Also das sozusagen die Arbeit, da irgendwie nochmal nachzugucken, ist also für die Anwendungsfälle, die ich habe, dann mir zu wenig. Also zu, ja, genau. Und also ich kenne da quasi nur die normalen Sachen und dann endet mein Anwendungswissen.
Also da bin ich dann eben schon öfter, dass dann genau solche Konstrukte entstehen, wie ich es halt vorhin beschrieben hatte. Zum Beispiel, ich sammle von einem Projekt die Statistik, also wie sind die Abstimmungsergebnisse, ziehe mit der regelmäßig die Dateien und habe da in meinem Befehl einfach für JQ diesen, um eben diese
JSON
genau auszuwerten, dahinter passend das Ding hängen und dann rufe ich immer nur wieder denselben Befehl auf JQ Cursor nach oben. Da habe ich genau und dieses komplexe Ding, hole mir aus Verzeichnis XY da, die letzte Datei gemäß Modification Time, schwuppdiwupp und das, ach so, mit dem großen L noch hinten dran. Und
fertig.
Genau, sowas. Also das fließt dann häufiger in sowas ein oder ganz und gar in Shell-Skripte. Denn was auch übel ist, wir hatten ja vorhin gesagt, die ZSH guckt für die Completion zum Beispiel gerne mal in die Config der SSH rein. Und das macht sie nicht irgendwie mit CREP und SED oder irgendwas. Um Gottes Willen, die ZSH liefert dafür Mittel mit, um eine Datei einzulesen, um diese Datei entsprechend auseinanderzunehmen, dass man sagt, splitte die Datei anhand des Zeilenumbrüche und dann suche die Zeilen raus, die so und so aussehen und zerlege die Zeile noch so und so.
Richtig.
Also dafür gibt es dann wiederum auch Konstrukte, wo man mit diesen Variablen arbeiten kann, die dann am Ende zum Teil, also wenn man so dieses Gesamtkonstrukt, das ist doch das Interessante, die ZSH ist, glaube ich, die einzige Shell, die Vervollständigung innerhalb von Variablen, also dass ich Dollarklammer, Dollargeschwungene Klammer auf, Dollargeschwungene Klammer auf, Dollargeschwungene Klammer auf schreiben kann und mich so sukzessive die Variablen nacheinander verarbeiten kann.
Genau. Ja, das ist, da haben wir sozusagen ein bisschen jetzt so ein paar einführende Beispiele gemacht,
Ich glaube, dem Mund wässrig geredet.
Ja, genau. Also ich glaube, dass wenn man dann mal ZSHR eingibt, da wird man dann auch nochmal viel lesen, was die ZSH noch so kann. Und das ist eine ganze Menge. Und also ich kann es echt nur empfehlen für Leute, die jetzt auf der Kommandozeile eh schon unterwegs sind, das mal auszuprobieren. Beziehungsweise, wenn er schon die ZSH nutzt, guckt doch mal nach, da gibt es sehr viele interessante Quellen. Auf jeden Fall solltet ihr die ZSH dann nutzen.
Und von daher, die letzten Sekunden sind angekommen.